Galama.
Galama. Hast du gegoogelt? Was stand da?
Das stand, das war so ein Beruhigungsmittel, also nicht verschreibungspflichtig, aber gibt's nicht mehr. Wurde vom Markt genommen.
Seit Buschi es wieder bewirbt, überlegt man.
Genau.
Aber hätten wir gut gebrauchen können am Wochenende. Ne? In fast allen Ligen, außer der Bundesliga.
War langweilig. Ne?
Bundesliga war super langweilig, aber was natürlich, also die zweite ja und was auch unsere dritte Liga am Samstag geboten hat.
Und selbst die Regionalliga Nordost noch.
Die auch noch.
Ja. Aber hat die Bundesliga, da hat sich gar nichts verschoben, oder? Nichts.
Dann war parallel, habt ihr das ja auch mitbekommen, vielleicht mal Blick ins Ausland, Celtic gegen die Hearts, also da hat es mir das Herz gebrochen, muss ich echt sagen. Bin ja Celtic-Fan wirklich, aber ich hätte denen das so gegönnt, 87. Minute ist schon bitter.
Ne? Ja, und Sarah Engels, ne?
Drittletzte, ne?
Das ist ja immerhin was.
Ist das auch Relegation dann? Müssen wir dann irgendwie Relegation singen?
Wir spielen gegen den Sieger der Untergruppe Afrika-Asien.
Aber das ist wirklich so, dann im heißt Davis es Cup. Auf einmal die Fanstimmen, ne, und dann Germany 0 Points. Das ist schon bitter. Also wie sehr wir nicht gemocht werden in Europa. Ich meine, wir sind so unbeliebt in Europa, selbst Australien ist beliebter, ja, in Europa. Dabei sind die ja gar nicht in Europa.
Hä, wo hast du das denn gelesen?
Das war, Australien hat 1000 mehr Punkte mehr als wir.
Ach, Quatsch.
Die sind ja auch bei der beim
ESC. Das habe ich nicht mitbekommen.
Echt? Australien ist nicht Europa?
Nee. aber guck mal, die spielen im Fußball in der Asiatischen Föderation. Singen tun sie in Europa. Das ist schon Wahnsinn, ne?
Ja, das ist. Wart einer von euch schon mal in Australien?
Nein.
Nein.
Nee, leider noch nicht. Das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Machen wir noch Papa-Sohn-Tour?
Ja, oder eine WM kann man ja auch noch mal dahin.
Könnte man auch machen.
Magenta TV.
Aber wie geistesgestört die Welt mittlerweile ist, wenn ich gestern sehe, dass da Menschen auf dem toten Wal rumspringen, also da muss ich wirklich sagen.
Ja, es gibt.
Also da ist, nein, ist wirklich, die Welt ist kurz vom, die Menschheit ist kurz vom Kollaps.
Ja, da kann man nichts zu sagen.
Da habe ich irgendwas gelesen, das ist mit dem Wal, war das so, wie wenn du einen Herzinfarkt hast und rufst dann deinen besten Freund an, anstatt den Arzt. So war die ganze Geschichte. Also es haben sich Leute darum gekümmert, die haben in ihrem ganzen Leben, das meiste, was sie mal mit dem Fisch zu tun haben, war mit einer Dose Thunfisch. Ne? Wobei ein Wal ist ja kein Fisch, aber das weiß ich noch.
Säugetier, ne?
Ich glaube schon. Wir haben hier übrigens Tabellenplätzchen liegen, sensationelle Tabellenplätzchen, die ich in Aue bekommen habe, von den lieben Freunden der Stollenmanufaktur Erzgebirge Bäckerei Schellenberger. Die haben wir hier ausliegen, haben wir bei Instagram hochgeladen und jeder von uns hat auch noch einen eigenen Keks bekommen.
Und die hast du jetzt seit Wochen durch die ganze Republik.
Es ist unglaublich.
Wie hast du denn die hier hinbekommen?
Von Aue bin ich nach München mit dem Auto gefahren. Dort hatte ich einen Mietwagen, da war das die ganze Zeit drin. Ich hatte so einen super Karton, war alles eingepackt. Dann war ich noch privat mit der Family in Fachjant bei Markus Gaub zu Hause. Ja. Und dann habe ich sie umgepackt in eine Tüte. Und habe sie dann auch im Flieger gehabt und so weiter und so fort. Also ich habe wirklich drauf aufgepasst, wie auf meinen...
Und man muss aber trotzdem sagen, so toll das vom Schacht ist, ne, aus Aue, viele liebe Grüße. Urheberrechte liegen natürlich bei der Familie Barkic.
Das ist richtig.
Genau, es ist ja auch also erstmal eine super Aktion, wir haben uns total drüber gefreut. Ich finde es erstmal gut, dass jedes Wappen auch original ist, nicht so wie gestern bei der Bayern-Meisterfeier. Also hier ist jetzt nicht das Energie-Cottbus-Wappen.
Hey, touché! Das war gut, lieber
Löwen, da haben sie gestellt.
Aber im Grunde genommen, die Original-Tabellenplätzchen, die waren ja wirklich schon mit Wappen und Tabellenplatz in einem integriert. So hat man sich es natürlich einfach gemacht, aber trotzdem ist es eine sehr, sehr schöne Aktion.
Die Zahlen wurden auch gebacken, nur da hatte ich jetzt keine Lust, die auch noch dahin zu legen.
Und da hast du auch schon angefangen, die aufzuessen.
Genau, ich habe noch nicht gefrühstückt. Die 13 habe ich schon gegessen, weil es meine Lieblingszahl ist. Die Frage, die sich dann aber auch stellt, warum habt ihr dieses Mal keine Tabellenplätzchen gebacken, Bucky?
Naja, weil da auch ein bisschen Aufwand hintersteckt und wir hatten einfach auch dann die zeitliche Begrenzung. Ich war ja in Regensburg, deswegen...
Moment mal, aber das hat er ja zu Weihnachten dann damals
genau,
gemacht.
Genau, ist auch
ne?
keine Plätzchenzeit.
Das war ja eine Hinrunden-Tabellenplätzchen-Nummer.
Okay, dann habe ich noch eine letzte wichtige Frage. Hängt denn das Brett an der Wand? Hängt das Regal? oder hast du komplett
also aufgegeben? Also ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hätte meinen Sozialversicherungsantrag, ich habe übrigens immer noch keine Antwort bekommen. Du hast gesagt 7 Tage.
Ja, 7 Tage.
Ja, genau. Hat mir Yannick Barkic geholfen beim Ausfüllen, weil ich bin bei sowas wirklich...
Für die WM?
Genau, für die WM. Und da muss ich sagen, hing das Brett noch nicht.
Nein, es hängt auch noch nicht.
Wahnsinn. Vielleicht in der neuen Saison, aber da werden wir dann drüber sprechen.
Dann wird
sprechen.
Es das beste Brett aller Zeiten.
Jetzt wird es die beste Folge.
Ja, von wegen die beste Folge, ne?
Hör doch jetzt mal auf, um der Scheiße da durchzusagen. Cottbus ist Zweitligist!
Ist das hier wirklich dritte Liga? Das glaubt ihr in Europa keiner. 4:3!
Der Wahnsinn.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Karabak!
ist mehr als nur ein Spiel.
Irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Ah, genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann's losgehen. Hier ist die 114. Folge von 4:3, live aus den Straßburger Studios in Köln-Mitte. Mit dabei ist auch der Ralf Siegel von 4:3, schon seit Jahrzehnten dabei. Für ihn singen wir den großen Hit Ein bisschen zufrieden. Europäische Bühnen sind sein Zuhause. Er ist unser Schwippschlager. Thomas Wagner.
Danke, herrlich.
Der einzige von uns, der wirklich beim Eurovision Song Contest mitmachen könnte, ist er. Er hat eine Sarah Engels gleiche Stimme. Macht hier im Podcast aber auch für den ein oder anderen Mal den Abgesang. Christian Straßburger.
Servus.
Unser Dalai Drama, oh, sozusagen. Und dann haben wir noch den Komponisten von 4:3. Ja. Mozart beseitet. Mhm. Da geht nix den Bach runter. 12 Points für Yannick Barkic.
Oh, schön, schön. Und was bist du dann, Tobi?
Yannick, darf ich eins nur, Yannick, zu Tobi noch sagen? Ich habe gestern mit dem geschätzten Kollegen Carsten Ruppel, ihr kennt ihn, ein hohes Tier bei der DFL, ein genialer Wortschöpfer, telefoniert. Und da sagt er, letzt hat er einen Podcast gehört und dann ist einfach sein Podcast weitergesprungen in unseren Podcast. Er hatte diesen Podcast noch nie gehört und er hat gedacht, wie der Moderator das mit dem Kaffee, es gab ja noch das Kaffeegate letzte Woche, wie er das so eingebunden hat und dann so getan hat, als wenn ihm das dann gerade einfällt. Er hat gesagt, so eine gute Eröffnung hat er noch nie gehört. Das ist genial, was dieser Tobi Schäfer macht. Wollte ich dir gerne mal weiterreichen.
Vielen Dank, liebe Grüße. Ich kenne ihn ja auch. Wir haben ja zusammen Fußball geguckt. Genau. Blumen nehme ich gerne an. Kommt der Mittwoch auch?
Weiß ich nicht. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem des Platzes.
Ja, Mittwoch, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Gucken wir zusammen das Europa-League-Finale.
Ja, natürlich.
Aber das gehört natürlich jetzt erstmal nicht in diesen Podcast.
Doch,
denn
Freiburg.
Ja, wir.
Die waren ja auch mal in der dritten Liga, also die zweite.
Das stimmt. Wir drücken dem SC Freiburg natürlich die Daumen, wollen jetzt aber erstmal über das sprechen, was am Wochenende am letzten Spieltag der Drittligasaison passiert ist. Wir gratulieren Energie Cottbus. Es ist gelungen, die Rückkehr in die zweite Liga nach 12 Jahren durch das 1:0 in Regensburg. Und wir hören nochmal das Tor zur zweiten Liga aus der Sicht von unserem lieben Kommentatorenkollegen Andreas Mann.
Vosiaris. Vosiaris ansatzlos! Vosiaris! Ein Strahl in Richtung zweite Liga! Yannis Vosiaris! Ohne mit der Wimper zu zucken, trischt er das Ding da! Aber mit Vollschmack ist rein! Das war's! Energie steigt auf! Es wird's einfach nur zelebriert, gefeiert und gejubelt. Nach 12 Jahren Abstinenz ist Energie Cottbus zurück in Liga 2.
Und dann brachen alle Dämme.
Gänsehaut.
Ja.
Ich hab gerade hier alles stehen.
Ja. Das wird ab kommender Saison auch im Vorspann reingenommen.
Ja, also das ist ja nicht die einzige Situation gewesen, wo so viel Emotionen im Spiel waren. Über alle anderen sprechen wir gleich noch. Wir bleiben bei Energie Cottbus, die damit tatsächlich das Ding ins Ziel gebracht haben. Yannick Barkic war mit dabei in Regensburg, mhm, ist am Tag vorher angereist. Eine weite Auswärtsfahrt für dich.
Wo warst du im Hotel?
Oh, ich war im B&B-Hotel, wirklich ganz, ganz schmucklos.
Im Bierhotel oder Bio-Hotel?
B&B-Hotel,
Ach so.
In der Nähe vom Stadion.
Wir hatten auch in Regensburg auch schon mal einen schönen Abend.
Also ja, da war ein schöneres Hotel.
Nee, ich war zum ersten Mal in Regensburg, ich durfte diese Reise antreten, bin am Freitag dann da runtergefahren und man hat schon wirklich am Freitagabend gemerkt, als ich dann da ankam, habe ich es ganz Veggie-like gemacht, nicht einfach ins Hotel und das war's dann. Nein, natürlich geht man noch in die Stadt, ne, guckt sich ein bisschen um, ist ja wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Und richtig klischee-mäßig, das Erste, was ich gesehen habe, ich kam an einem Barbershop vorbei und wen habe ich dann da im Augenwinkel gesehen, der auf dem Friseurstuhl saß? Noel Eichinger hat sich nochmal schön die Haare gemacht vor dem Spiel am Samstag.
Wahnsinn.
Dachte ich mir schon,
ich dachte,
auch witzig. Ansonsten hat man schon Freitagabend gemerkt, dass da ganz, ganz viele Cottbuser Fans in der Stadt sind, also ganz viele Trikots schon unterwegs, auch selbst im Hotel, ganz viele Energiefamilien und du hast gemerkt, dieser Tag morgen, das wird etwas ganz Besonderes für die Leute. Es waren ja gefühlt 7.000, 8.000 Leute da und es war wirklich, also es ist ja nicht irgendein Aufstieg, wir waren ja schon bei so vielen mit dabei, letztes Jahr zum Beispiel, als Dresden in Mannheim aufgestiegen ist, das war auch besonders, aber dieser Aufstieg für diese Menschen in der Region, das ist schon etwas Historisches, das muss man schon sagen, weil man als absoluter Außenseiter irgendwie in die Saison gestartet ist und was man dann so sieht, was Fußball so bewegen kann an Menschen, ne? Dass da einfach Massen hinkommen in dieses Stadion, die ziehen sich alle ein Cottbus-Trikot an, es war ja auch das Motto, wir kommen alle im Trikot, alle hatten diese, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, diese alten Cottbus-Trikots. Ich habe irgendwie immer Vasile Miryuta vor Augen, wenn ich das so sehe. Richtig geil. Ansonsten auch alles friedlich. Also es war jetzt gar nicht so die Gefahr, dass da irgendwas eskalieren würde. Dann muss ich sagen, großen Lob an Jahn Regensburg. Die waren so gastfreundlich. Die haben nicht nur so Tickets bereitgestellt, sondern auch auf den Parkplätzen, wo die ganzen Fans ankamen, irgendwelche Bierstände und die Soundanlage aus dem eigenen Stadion von Cottbus, die durfte mitgebracht werden, wurde da installiert und dementsprechend gab es auch die Lautstärke da. Also es war wirklich ein, also für alle Cottbuser Fans, es war wirklich ein historischer Tag, das werden die alle nicht vergessen. Und eigentlich war es von Anfang an klar, das können die hier heute nicht verkacken.
Aber das riecht ja nach einer Fanfreundschaft, oder? Cottbus und Jahn Regensburg. Also das ist ja wirklich nicht selbstverständlich.
Mhm. Vor allen Dingen, weil sportlich hat ja Jahn trotzdem dagegen gehalten.
Definitiv, ja. Klar. Ja.
Was soll man sagen? Also wir, also spätestens bei dieser Ekstase da in der Lausitz gegen Rot-Weiß Essen war klar, diese Mannschaft kann über Wasser gehen dann in den nächsten Wochen. Und da hat man einfach mal gesehen, was das ausgelöst hat. Ja, die haben sich, glaube ich, danach nochmal zusammengefunden und gesagt, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir alles. Und sie haben es geschafft, sie sind stabil geblieben. Sie haben sich's auch verdient. Sie haben den besten Spieler der dritten Liga, also gewählt von den Fans, drin. Es gibt viele andere, die natürlich auch noch wichtig waren, aber so diesen Impact von allen und die Geschichten. Ciarci dann gesperrt, der Bruder macht dann das Tor. Pele Wollitz sowieso. Immer mal wieder auch geschlittert, dann aber sich auch wieder gefangen. Das ist schon atemberaubend.
Für mich ist die entscheidende Woche die nach dem Duisburg-Spiel gewesen. Weil das Duisburg-Spiel hatte schon das Potenzial, das Ganze nochmal in Frage zu stellen. Du verlierst ein Spiel am Ende auch ein Stück weit unglücklich. Du verlierst deine zwei Führungsspieler durch die gelbe Karte, wo man auch sagen kann, ja, vielleicht ein bisschen anderes Fingerspitzengefühl. Und das ist ja das, was man durchaus auch bei uns mal kritisch angemerkt hat, dass uns das manchmal auch ein bisschen zu viel von Pele war, dass er da immer wieder in dieselbe Kerbe geschlagen hat. Und ich finde, er war ja bei uns am Mikrofon, da hat er es einmal gesagt, aber in der Woche danach habe ich nichts mehr dazu gehört. Sie haben den Fokus dann nicht mehr verloren auf die letzten beiden Spiele. Und im Gegensatz vielleicht auch mit der Erfahrung des letzten Jahres haben sie das nervlich hinbekommen, was der MSV zum Beispiel nicht mehr hinbekommen hat. Ne? Ich glaube, das war der große Unterschied.
Pele Wollitz auf jeden Fall natürlich mit einem riesengroßen Anteil an diesem Aufstieg und er war danach natürlich bei uns am Mikrofon bei Alex Küpper nach dem Aufstieg in die zweite Liga.
Diese 5 Jahre, das war eine Strecke. Es hat nur funktioniert, weil dieses Vertrauen im Club unfassbar war, außergewöhnlich vom Präsidenten. Und dann sind wir losmarschiert, wie ich immer sage. Gestern hat mir Alex Meyer noch geschrieben, zweiter Torwart vom Borussia Dortmund, und hat gesagt, ey Coach, der Zug hat keine Bremsen.
Was ist am Ende Ihrer Meinung nach die Erklärung dafür, dass Sie mit einer Mannschaft zum zweiten Mal da vorne mitspielen und jetzt auch den Schritt gegangen sind, der es im Vorfeld dieser Saison keiner zugetraut hätte?
Ehrlichkeit ist wichtig. Spieler als Mensch zu verstehen, den Mensch zu begleiten, ich glaube, das ist einer unserer Schlüssel. Ich habe die Jungs komplett mitgenommen und habe sie alle wertgeschätzt und jegliche Anerkennung gegeben.
Das ist unser Go-Trainer, der beste Trainer in der Liga, mein Bruderland.
Die Jungs wissen, dass ich ein Feierbeast bin, die werden sich noch wundern. Und was noch ganz wichtig ist, die haben jetzt bis Donnerstag frei und die hauen am Montag ab. Und die wollen unbedingt, dass ich mitfahre. Mal gucken, wie die nächsten Stunden sind, ob ich das schaffe, am Montag ins Flugzeug zu kommen.
Das müsste man jetzt mal nachprüfen.
Müssen wir bei Fabi Klos.
Wir haben ja einen Reporter vor Ort, Fabi Klos, genau. Ob Pele Wollitz im Megapark angekommen ist.
Das wäre jetzt echt die große Frage. Ansonsten, das wollte ich auch noch sagen, also es hat sich natürlich auch alles dann so verdichtet auf Pele Wollitz, nachdem man aufgestiegen ist. Also selbst die Aufstiegsshirt, da ist ja auch sein großes Konterfei drauf, zurück in Liga 2, so ein bisschen erinnert an Zurück in die Zukunft, war sehr schön. Die Spieler haben auch viele, viele Kappen getragen mit einem P drauf, so demonstrativ für Pele Wollitz. Und man muss ja schon sagen, dass es einfach, das freut einen einfach für diese Person, der war so lange auch als Trainer gar nicht mehr in der zweiten Liga, dass der nochmal so hochkommt und der, das Bild, was mir so in Erinnerung geblieben ist, so am Ende dieses langen Tages, ist so, als wir unser Interview abgeschlossen hatten, kam dann so eine kleine ältere Frau zu ihm mit so einer Maxi-Flasche Champagner oder was auch, es war Moët, und dann stand er im Kreis mit allen möglichen Leuten und dann hat er das irgendwie verspritzt und er hatte immer noch diese rote Kappe auf. Es war so ein bisschen so Formel-1-Flair, weil irgendwie habe ich die ganze Zeit irgendwie Schumacher vor Augen gehabt und sowas und dann wurde er gejagt von dieser Magnum-Flasche von Kampulka, glaube ich, und ja, einfach einfach schön, dieses Bild.
Wie sehr man das zu schätzen weiß, sieht man ja jetzt, ich will jetzt gar nicht das Thema aufmachen, aber wir haben am Samstag den Bundestrainer gehabt im Sportstudio, was Kommunikation angeht. Und wir haben ein Jahr oder zwei Jahre jetzt Pele Wollitz erlebt. Natürlich ist das auch mal drüber, vielleicht verrennt man sich da auch. Aber ganz ehrlich, wenn ich da den Vergleich ziehe zwischen der Nummer 1 in Deutschland, was halt die Wichtigkeit angeht als Trainer der Nationalmannschaft und dem Trainer von Energie Cottbus, dann will ich aber lieber Pele Wollitz. Jemand, der dir das Herz auf der Zunge trägt. Der nicht,
und der seine Spieler auch mitnimmt, ne?
Der sie mitnimmt, genau, der anzündet, der motiviert, dem man irgendwie folgt. Ja, also ich glaube, dass wir in Deutschland grundsätzlich Menschen brauchen, die Emotionen können. Und Pele Wollitz kann Emotionen. Ich habe die Schnauze voll, dass man mir das nimmt, dass man Dinge nicht beantwortet, dass man sagt, ich kenne die 55er-Liste nicht, dass man nicht mit irgendwas kommt. Ich meine, da hören ja Fans zu. Ich habe das Gefühl, dass einige vergessen, dass der Fußball für die Fans ist und nicht für die Hemdträger. Ich sag's jetzt mal so polemisch. Das kann Pele Wollitz wie kein Zweiter, die alle mitnehmen, dass man das Gefühl bekommt, irgendwie muss man auch Cottbus lieben, muss man ihn lieben. Ich will ihn gar nicht heilig sprechen, ne? Wir haben ja wirklich auch ihn hautnah verfolgt und ja auch kritisiert. Aber das ist auch zum Beispiel etwas, das kann er auch. Er kann sich auch kritisieren lassen. Er kann dann auch Argumente finden, er kann aber auch sagen, gut, hat er recht. Also ich will jetzt nicht übertreiben, aber vielleicht tut uns alle ein bisschen mehr Wollitz gut.
Eins vielleicht nur dazu noch, man muss man ja auch sagen, 60 Jahre ist er, Bundesliga würde wahrscheinlich nicht mehr trainieren, wie der aber trotzdem im Kleinen auch brennt und seine Erfolge ja hatte, Osnabrück und Cottbus und Klein meine ich jetzt im Vergleich, ich hätte dem schon durchaus früher mal zugetraut, Bundesliga-Trainer vielleicht zu sein. Auf der anderen Seite denke ich, mit dem, wie er brennt und auch mit den Sachen, wo er sich drüber aufregt, stell dir den mal in der Boulevardstadt wie Köln, Frankfurt oder Hamburg vor oder sowas, das wäre ja Wahnsinn. Ne? Aber ich finde das, wie er seine Mannschaften mitnimmt, das finde ich eine der außerordentlichsten Trainerleistungen der letzten Jahre.
Genau, und man hat es ja eben auch gehört, in diesem O-Ton war ja auch die Aussage von King Manu drin, der meint das ja wirklich brutal ernst. Ne? Auch wie häufig haben wir gehört, dass sich irgendwelche ehemaligen Spieler sich bei Pele Wollitz gemeldet haben. Ne? Das hast du ja nicht häufig, glaube ich, im Fußball, dass du einfach auch Spieler, die du vor 10 Jahren hattest, dass die sich immer noch bei dir melden. Das ist ja so die größte Auszeichnung eigentlich für den. Und deswegen, ja, ist ja Chapeau einfach dafür.
Dann gratulieren wir also nochmal ganz offiziell Energie Cottbus und sind dann gespannt auf die zweite Liga und Pele Wollitz und wie sie sich dann
durchmarsch. Jetzt geht's in die Bundesliga.
Und das war ja dann irgendwie klar durch die Führung von Cottbus, auch wenn dann Regensburg kurz vor Schluss dann noch den Elfmeter hatte. Es war klar, bei den anderen Teams geht's dann nur noch um Platz 3 zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiß Essen. Auch punktgleich in dieses Spiel gegangen. Ja, und dann war es natürlich ein mega krasses Drama, eine ganz frühe Führung für Rot-Weiß Essen. Dann lagen die auf einmal hinten wieder der Ausgleich, dann lag Duisburg hinten, dann auch da der Ausgleich. Das heißt, hinten war klar, wer jetzt das Tor macht, der geht in die Relegation. Und es gab ja dann parallel noch diese Riesenchance für Duisburg. Wir wollen uns dieses ganze Drama nochmal anhören in der Konferenz, wie es in Duisburg zugegangen ist und wie es in Essen zugegangen ist mit den Kommentatoren Julian Engelhardt in Ulm gegen Essen. Strassi, du warst in Duisburg und dann hören wir hinten raus auch noch den Matchwinner aus Essener Sicht, Ben Hüning. Das passierte also am Samstag so ungefähr 15.23 Uhr.
Der ist gut, graulich und die nächste Chance, es ist passiert, Rot-Weiß Essen geht in Führung, Ben Hüning! Der gefühlt 438. Torschuss sitzt, 3-2 Rot-Weiß Essen. Stand jetzt heißt das Relegation.
Ich höre gerade, Rot-Weiß Essen geht in Führung. Rot-Weiß Essen geht in Führung mit 3-2. Damit wäre Duisburg raus. Duisburg braucht das Tor. Weiß das Team. Hirsch kriegt's gerade gesagt. Jetzt schmeißen sie alles nach vorne. Duisburg braucht das Tor. Bullet, was denn? Es ist nicht zu glauben. Und dann ist es vorbei. Es ist vorbei. Und alles ist still.
Das war's. Rot-Weiß Essen steht in der Relegation. Der MSV Duisburg patzt und der große Rivale
schnappt sich dadurch den dritten Platz. Am Ende war es die 92. Ben Hüning und sein großer Moment.
Wahrscheinlich der krasseste Moment meiner Karriere. Wir können noch alles erreichen. Diese Mannschaft ist der Wahnsinn. Wir kommen immer wieder zurück. Ich bin hier im Winter hingekommen. Ich habe hier eine Mannschaft kennengelernt, die kann man nur lieben. Und das zeichnet uns aus. Und deswegen sind wir jetzt auch zu Recht noch in der Relegation. Und ja, ich bin mir sicher, dass wir es schaffen.
Ja, was für ein Gänsehautmoment am Samstagnachmittag.
Ey, das hörte sich jetzt an wie Radioreportage, ne?
Und das ist geil. Miterlebt in Ulm beim Spiel seiner Essen, hat es auch ein alter Bekannter von Magenta Sport, eine Drittliga-Legende, die jetzt bei uns zu Gast ist bei 4:3. Sascha Mölders. Grüß dich, Sascha.
Ja, servus, hi.
Sascha, wir waren ja zusammen in Ulm, haben das Spiel zusammen verfolgt. Was macht deine Gänsehaut, immer noch vorhanden oder ist sie abgeebbt?
Ja, also man muss schon sagen, gerade die letzten Minuten, die waren schon echt verrückt. Also das war, ja, an der Dramatik nicht zu überbieten. Und da muss man ehrlich sagen, beide Kommentatoren, ich habe es mir ja im Nachgang auch nochmal angeschaut, Strassi auch in Duisburg, also wirklich, also die haben ja beide mitgefiebert, das war geisteskrank. Wenn man das im Nachhinein nochmal sieht, ich stand ja bei dem Kollegen in Ulm unmittelbar daneben und ich habe ja auch mir den Ton noch zigmal angehört. Und der dann ganz, ganz laut geschrien hat, der war ich. Ja. Nee, also das war schon cool. Also es hat schon echt Spaß gemacht. Und ich glaube, in beiden Stadien hatte jeder Gänsehaut am ganzen Körper, weil es einfach, ja, es hätte alles passieren können. Ne?
Ich weiß gar nicht, ob das so jedem Zuschauer oder auch Fan bewusst war, dass wir spielen hier eine Saison 38 Spieltage lang und am Ende verdichtet sich alles auf einen Moment. Also diese Szene, Hüning macht das Tor und Bulut schießt an den Pfosten. Dazwischen lagen wirklich nur 30 Sekunden. Also das finde ich immer noch totaler Wahnsinn. Und das ja, finde ich einfach schön, dass wir so dieses ganze Ding begleiten durften und dann ja mit dieser letzten Aktion, auch wenn es negativ für Duisburg jetzt war, tut mir total leid, aber diese Emotionen, die dann darüber transportiert werden, einfach
Wahnsinn. Vor allem, wie der Bulic das macht, das ist ja wie Sascha Mölders in Perfektion, der holt den Ball mit, also für einen Mittelfeldspieler, das ist technisch eine der anspruchsvollsten Aktionen der Saison und dann geht der an den Pfosten und der Abpraller läuft ja auch noch blöd, weil der kann ihm ja auch von den Füßen fallen, das ist Wahnsinn. Ne?
Und ich habe den Bulic danach gesprochen, der war dann auch ganz klar, also das, er hat jetzt nicht den Eindruck erweckt, als wird er jetzt 5 Tage nicht schlafen können. Er hat gesagt, der Torwart war so stark über das ganze Spiel. Er wusste in dem Moment, er muss ihn jetzt richtig gut platzieren, ansonsten hat er den. Und er hat ihn zu gut platziert. Und dann steht da der Pfosten im Weg. Das musst du dir mal vorstellen. Es ist ja 90 plus schieß mich tot. Und dann bist du als Spieler, hast diese Szene als Sechser, schießt ja kaum Tore. Und dann machst du dir auch noch Gedanken, wo du den hinschiebst. Also das ist alles Gaga. Fußball ist Gaga, aber geil.
Einem guten Torwart ist Rot-Weiß Essen auch fast verzweifelt. Christian Ortag vom SSV Ulm auch mit einem unglaublichen Spiel. Sascha, du bist ja auch verrückt geworden oben auf der Tribüne. Vielleicht müssen wir das auch nochmal genauer erklären. Du bist ja wirklich die-hard Essen-Fan, weil du natürlich aus der Stadt kommst. Du hast für RWE ja auch gespielt, zwar auch für Duisburg, aber dein Herz schlug hauptsächlich für RWE. Warst im Trikot auf der Tribüne mit Schal und warst ein reines Nervenbündel und bist wie wahnsinnig geworden, weil Essen hätte, glaube ich, weiß ich nicht, 10 Tore schießen können. Aber das Ding ging einfach nicht rein, ne?
Ja, also ich glaube, da war ja so eine ganz krasse Schlüsselszene. Vor dem Elfmeter muss ja Rot-Weiß Essen das 2-0 machen. Da haben sie ja eine Riesenchance und Ulm, ja, schlägt den Ball einfach nach vorne und daraus entwickelt sich der Elfmeter. Also das war verrückt. Aber ich würde ganz kurz gerne nochmal auf die Szene von Bulic da eingehen. Also ich sage auch, es hat er brutal gemacht, den Ball mitgenommen und ich bleib dabei. Ich sage, er macht alles richtig. Er hat in dem Moment einfach nur Pech gehabt, das Innenpfosten, aber er hat einfach, da war ja auch sein schwacher Fuß, darf man auch nicht vergessen, ne? Macht eigentlich alles richtig, ne? Und dann geht der Ball halt am Innenpfosten. Und ich muss auch ehrlich sagen, für den MSV tut es mir auch ehrlich leid, weil der MSV hat eine brutale Saison gespielt. Und dann scheiterst du eigentlich, ja, also wirklich Sekunden vorm Abpfiff, ne? Natürlich habe ich mich für Essen gefreut, aber natürlich bin ich auch ein bisschen traurig für die Duisburg-Fans, weil die haben die Mannschaft direkt das ganze Jahr getragen, ne? Man darf nicht vergessen, Duisburg ist aufgestiegen, ne? Und haben den Schwung mitgenommen und haben eine überragende Saison gespielt. Ne?
Vor allem, jetzt muss man sich aber mal vorstellen, Ben Hüning macht dieses 3:2 und das Stadion explodiert und alle rennen in die Essener Kurve und jubeln, als wären sie in diesem Moment direkt aufgestiegen. Und keiner hätte mitbekommen, dass inmitten dieses Jubels Bulic auch das Tor macht und dann wäre alles umsonst gewesen. Also wenn das passiert wäre, das hätte ja Schalke-Verhältnisse gehabt.
Das auf jeden Fall, ja, Schalke 2001. Ne? Ja.
Sascha, wie würdest du es denn eigentlich beschreiben? Du hast ja eigentlich vor, wie weit ist es jetzt, 3 oder 4 Wochen zurück, Minute 70 war Essen direkt aufgestiegen in Cottbus. Ich war mit Strassi damals da, 3-1 vorn, dann verlieren sie 5-3. Sie verlieren bodenlos in Stuttgart und du denkst eigentlich, okay, ob sie das nochmal aufhalten können, dann Zittersieg gegen Ferl und jetzt gewinnen sie dieses Drama in Ulm. Würdest du sagen, dass jetzt alle Spieler nur noch diese Chance sehen, in der Relegation aufzusteigen? Oder gibt es schon den einen oder anderen, der denkt, Mensch, wir hätten eigentlich auch schon so durch sein können? Weil es ist ja immer, gib mir recht oder widersprich mir, auch immer eine Frage, wie gehst du in die Relegation? Es gehen jetzt eigentlich 2 Mannschaften mit Fürth und Essen rein, für die am letzten Spieltag das Erreichen der Relegation ein Erfolg ist.
Ja, ich glaube, das geht so ein bisschen unter. Aber ich glaube, das entscheidende Spiel war zu Hause gegen Saarbrücken. Also du kannst den Cottbus verlieren, weil Cottbus hat auf einmal eine Wucht entwickelt. Das war brutal. Aber dann spielst du da die Woche darauf, spielst du zu Hause gegen Saarbrücken. So, da hat jeder mit dem Sieg gerechnet. Und die erste Halbzeit, die war bodenlos schlecht zu Hause im eigenen Stadion gegen Saarbrücken. Da liegst du auch 0-2 hinten, machst das 1-2 und läufst das ganze Ding hinterher. Und wir sehen ja, gegen Saarbrücken hätte ja ein Unentschieden gereicht, dass du in der Pole Position gewesen wärst gegenüber dem MSV. Ich glaube eher, dass das Saarbrücken-Spiel, dass das so richtig, richtig, richtig wehgetan hat. Und das Spiel haben sie dann mit nach Stuttgart genommen, beziehungsweise nach Groß-Asbach. Ja, und da haben sie ja, das war ja ein Komplettversagen. Also das war Wahnsinn. Und dann musst du den Schalter erstmal wieder umlegen. Und dann spielst du zu Hause gegen den SC Verl, der eine brutale Saison ausspielt. Für mich fußballerisch die beste Mannschaft in der Liga hat. Mit Sicherheit hatte Verl an dem Tag den ein oder anderen Ausfall, gerade offensiv mit dem, wie heißt der nochmal, links vorne da. Und dann gewinnst du 1-0 und dann bist du wieder da. Und so ist ja Fußball. Und ja, ich habe es auch gestern gesehen. Fürth war ja eigentlich auch schon mehr oder weniger am Boden. Aber gestern die erste Halbzeit, die war richtig, richtig gut gegen Düsseldorf. Und das wird ein hartes Stück Arbeit. Aber ich bleib dabei. Essen hat ein super Auswärtsspiel in Ulm gemacht. Also zur Halbzeit muss RW eigentlich 3-4-0 führen und liegt 2-1 hinten. Diesen Schwung musst du jetzt mitnehmen mit deinen Fans im Rücken, die alle Bock auf die zweite Liga haben, weil man hat ja gedacht, Essen ist aufgestiegen. Also das war ja Wahnsinn, ne? Und diesen Schwung musst du mitnehmen jetzt.
Vor allem muss man mal anerkennen, dass Essen einfach auch bereit war für dieses Endspiel in Ulm. Wir haben in den Wochen davor immer darüber gesprochen, Fußball ist Kopfsache und vielleicht haben sie dieses Ding in Cottbus einfach nicht verarbeiten können, aber so wie sie dieses Spiel in Ulm gespielt haben, da habe ich allergrößten Respekt vor. Es lief ihnen natürlich auch super in die Karten mit dieser frühen Führung. Das gibt dir nochmal eine Energie, die kannst du einfach nicht anders erzeugen. Es ist dann einfach diese Magie des letzten Spieltages, wenn du weißt, hier können wir innerhalb von Sekunden, können wir hier ein Momentum drehen und können Druck auf die anderen ausüben und uns selber anschieben. Das war einfach Wahnsinn. Und wie diese Mannschaft das angenommen hat, wie Uwe Koschin hat das auch mit seiner Umstellung gemacht hat, Sascha, da muss man, glaube ich, dem Trainer auch mal Lob schicken, oder?
Ja, das haben wir ja in der Halbzeit dann thematisiert. Also RW hat einen super Matchplan in Ulm. Ja, man hat es gesehen, Essen kam immer hinter die Kette. Essen war immer im 16er drin. Nur der letzte Ball, der kam halt nicht an. Oder beziehungsweise du hättest 5-6 Mal aus aussichtsreichen Positionen schießen müssen. Das haben sie aber dann nicht gemacht. Aber der Matchplan, der war super. Sie sind auch hohes Risiko gegangen. Sie standen hinten Mann gegen Mann. Konterabsicherung war Mann gegen Mann. Weil der Matchplan schon, glaube ich, war, dass du ein schnelles Tor machst. Das haben sie gemacht. Und so ehrlich müssen wir ja sein. RWE hätte 3-4-0 führen können zur Halbzeit. Und so hättest du den Druck auf den MSV natürlich nochmal richtig, richtig groß gemacht. Weil da wären es bloß 2-3 Tore noch gewesen. In Anführungszeichen sage ich jetzt mal. Aber der Matchplan war wunderbar. RWE hat da super ausgespielt gemacht.
Was natürlich hängen bleibt jetzt schon von dieser Saison, dass, also Fußballfans sind ja leidensfähig, aber das, was RWE-Fans dieses Jahr durchmachen, das ist ja abnormal. Kniert würde sagen, ist ja geisteskrank, ne? Auch wenn man dafür abgestraft wird. Aber
ist rot.
Immer wieder in der letzten Minute, immer wieder Wendungen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Das hatten wir die ganze Saison über. 4-3 in Wiesbaden, das 3-5 Jahrhundertspiel gegen Cottbus, jetzt die Ulm-Geschichte. Also selbst die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, die müssen ja alle irgendwie Herzklabaster bekommen nach dieser Saison. Ich frage dich jetzt mal als RWE-Fan und auch als langjähriger Fußballspieler, ne? Also was macht das mit dir? Es ist ja nicht normal, dass du ständig hoch, runter. Also wie verarbeitest du so eine Saison und wie kanalisierst du das als Fan, vielleicht auch als Spieler irgendwann, dass du in der Relegation jetzt wieder irgendwie völlig klar bist in der Birne?
Ja gut, fangen wir erstmal als Spieler an. Also ich war 6 Jahre bei den Löwen, also ich kenne das. Also, ja. Das gab es auch, also ich vergleiche die Vereine ja immer ein Stück weit auch, weil es zwei sehr emotionale Vereine sind. Und ich habe die Pressekonferenz vorm Spiel auch gehört. Da ging es halt eben um die drei Niederlagen und da hat der Uwe Koschner hat eigentlich was Richtiges gesagt. Er hat gesagt, man darf eine Sache nicht vergessen. Wir haben davor 7-mal gewonnen, aber bei den 7 Spielen, da waren auch Spiele dabei, die du normalerweise nicht gewinnst. Ja, die haben dich dann so ein bisschen getragen. Ja, also von dem her, es ging darum, ja, wo wurde ein Punkt irgendwo liegen gelassen oder so. Nirgendwo, weil RWE hat 70 Punkte geholt, das ist brutal. Und ich glaube, das, und das ist das, was ich gerade meinte, und ich glaube, so lebt der Verein noch ein bisschen. Einfach kann jeder, es muss irgendwie immer so ein bisschen Dramatik sein. Es gab ja auch, ich glaube, ich weiß nicht mehr, gegen wen das war, da hat RWE zur Halbzeit 3-0 geführt, vor 7-8 Wochen. So jeder dachte, das Spiel ist durch. Ich glaube, Aue war's. Dann stand es auf einmal 3-2 und dann fängt das große Zittern wieder an. Also bei RWE kommt nie Ruhe rein, aber das ist ja auch das Schöne und das macht den Verein ja auch aus. Du musst leidensfähig sein und das sind die Fans, ja. Und deswegen, da bin ich natürlich mit im Boot als Fan. Deswegen wünschen wir uns alle, ja, nach 20 Jahren, dass RWE wieder aufsteigt in die zweite Liga. Und ich bin guter Dinge, dass RWE das schaffen kann.
Und vielleicht zum Abschluss, RWE, bevor wir noch die Zebras natürlich noch mit reinnehmen sollten, gibt es ja in solchen Situationen dann auch immer Spieler, die vorweggehen, wo du dann natürlich direkt schaust auf einen, der WM gespielt hat, Jasula, oder auf den Kapitän oder auf den Torwart. Aber du musst bei RWE ja unbedingt auf Torben Müsel gehen. Das ist ja ein unglaublicher Zug von ihm. Also wie der sich dann nochmal gestrafft hat in den letzten Wochen und gesagt hat, ich nehme das Ding jetzt hier in die Hand als Torschütze. Ja, er kam ja auch. Also er war früher Stürmer, Kaiserslautern, Mönchengladbach. Ist er dann zurückgegangen wie einst Schweinsteiger gefühlt auf die zentrale Position und war dann wirklich auch das Herzstück. Ja, man konnte sich auf ihn verlassen. Du hast das Selbstvertrauen gespürt. Du hast gespürt, dass er in seine Stärken Vertrauen hat und dass die dann gedacht haben, dem Müsel geben wir jetzt den Ball und er zieht das Spiel auf. Er ist unser X-Faktor und so stark habe ich Torben Müsel wirklich noch nie gesehen und den brauchen sie natürlich auch gegen Fürth in absoluter Topform.
Ja, Uwe Koschner hat auch gesagt, Trainer neigen ja eigentlich selten dazu, Spieler herauszuheben, aber er hat nach dem Spiel wirklich gesagt, das war unser MVP heute, Torben Müsel, nicht nur durch seine beiden Tore, sondern eben auch dadurch, dass er dann nachher ein bisschen weiter zurückgezogener gespielt hat. Also ich fand auch, der ist so sehr vorangegangen, das war schon beeindruckend.
Sascha, eins wird mich noch interessieren, weil ich gestern das Spiel Fürth auch mit anderthalb Augen gesehen habe. Die hatten ja eigentlich hinten raus noch die Riesenchance zum 4-0, Herr Gotha aufs leere Tor, das war ja Wahnsinn. Aber wenn man sich diese Offensivreihe anguckt, Futkoi, Klaus, Gotha. Ich habe so das Gefühl, für Essen wäre es besser gewesen, gegen Düsseldorf zu spielen oder gegen Braunschweig. Also ich halte von den Mannschaften, die jetzt in der Verlosung waren, Fürth fast für die unangenehmste Aufgabe, weil die spielen schon die ganze Saison unter Dauerdruck. Die haben ein paar erfahrene Leute. Das Stadion am Rohnhof hat auch so einen ganz besonderen Charme, ist jetzt nicht so ein Hexenkessel. Da hat sich Essen vielleicht auch schon mal schwerer getan. Also ich finde, Fürth ist die undankbarste Aufgabe. Wie siehst du das?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, so als aus Fansicht, also auf Bielefeld hätte ich keine Lust gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, die Arminia hat erstmal einen hervorragenden Trainer, ja, überragend, auch überragender Mensch, und in Bielefeld, das ist brutal dort zu spielen, das habe ich selber ein paar Mal erlebt, und Bielefeld, das haben wir gestern gesehen, jetzt wohnen halt, die können auch unfassbar Wucht entfachen mit den Zuschauern, da war ich schon mal froh, dass die raus waren. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Düsseldorf-Fan, aber es tut mir schon echt ein bisschen leid, muss ich sagen. Vor 2-3 Jahren kratzt du an die Bundesliga und so schnell ist halt der Fußball. Ne? Jetzt gehst du in die dritte Liga, wegen einem Tor eigentlich. Wobei man sagen muss, Düsseldorf, ich glaube, die haben gar keinen Torschuss gehabt. Ne? ja, ich gebe dir recht, aber auch unabhängig jetzt von der Szene mit der Chance am Ende. Ich glaube, einmal war von Futkoi der Zehennagel im Abseits. Ja, sonst wäre es schon auch das 4-0 gewesen. Dann wäre es halt Braunschweig gewesen. Deswegen glaube ich, egal wie es kommt, RWE hat sich das jetzt verdient und erarbeitet und ich glaube, der Gegner, bei allem Respekt, sollte aber jetzt in erster Linie zweitrangig sein, weil du musst diese Euphorie mitnehmen. Natürlich hat Fürth jetzt nochmal Selbstvertrauen getankt im letzten Spiel, aber man darf auch nicht vergessen, dass die letzten Wochen alles andere als gut waren bei Greuther Fürth. Das darf man auch nicht vergessen, ja. Und sie müssen am Freitagabend nach Essen. Und das wird ein ganz, ganz heißer Tanz.
Ich finde das auch verrückt, dass der Zweitligist im Rückspiel Heimrecht hat. Das ist ja wegen den, wegen den Pause, Tag auszugleichen. Genau, ja. Aber eigentlich ist es ja Wahnsinn, weil der Dritte hat ja was erreicht und Fürth müsste ja...
Es geht, wie du sagst, um den Tag weniger Pause und deshalb hast du den Vorteil des Rückspiels.
Aber wenn die Essener Fans in Fürth so einen Alarm machen wie jetzt in Ulm, dann ist es auch schon fast wie ein Heimspiel.
Ja, wobei, da finde ich, wird man Fürth oft nicht gerecht. Die haben schon eine gute Szene. Ja. Da. Also ich finde, dass Kräuter Fürth immer so ein bisschen belächelt wird und das haben die da nicht verdient.
Immer
das
noch ewiger Tabellenführer der ewigen Tabelle. Rohnhof ist zweite Liga und die Qualität in diesem Team und man darf natürlich auch den Trainer, also die Aufeinandertreffen Koshinat Vogel, bin ich natürlich auch sehr interessiert dran. Vogel wirkt so, ich glaube, der bringt da gerade seine komplette Erfahrung rein. Also das merkt man richtig und hat wirklich Spitzenleute, Futkoi Torschützenkönig geworden.
Das ist ja die Geschichte, auf die sich alles zuspitzt. Nur Futkoi, der hat bei RWE gelernt, der hat unter Thomas Kraus beim FC 2 gespielt. Ne? Also dass der jetzt motiviert sein wird, gegen seinen ehemaligen, seinen Ausbildungsverein zu treffen, ist ja auch irgendwie klar.
Bevor er dann zu Eintracht Frankfurt geht, zurück, ne, erstmal. Und dann mal schauen, was dann noch geht. Übrigens, dass man das noch sagt, Düsseldorf, das ist ja Wahnsinn, ne? Die haben im letzten Spiel ja dann den Itten, der den Doppelpack macht. Und dann nimmt der den nicht raus, sondern lässt den weiterspielen, sodass er sich die gelbe Karte holt.
Aber die gelbe Karte war auch unglücklich, ne?
Das ist doch scheißegal. Ja. Das sagt ja auch jeder. Nimm den scheiß Itten da raus, weil der macht gestern vielleicht dieses eine Tor aus dem Nichts. Also Fußball ist so gaga, das ist wirklich verrückt.
Und jetzt möchten wir, also die Relegation ist jetzt schon voll mit Geschichten. Am Freitag also das Hinspiel, Essen gegen Fürth. Wir dürfen verraten, dass Strassi, du das Spiel ja kommentieren wirst für einen befreundeten Sender. Sascha, bist du auch da?
Ich verstehe die Frage nicht.
Okay. Okay, dann sehen wir uns vielleicht da. Wir müssen natürlich einmal noch kurz zum MSV Duisburg, denn du hast ja auch einen kleinen Teil in deinem Herzen, der schlägt ja auch für den MSV. Übrigens bei Ben Hüdinger das Gleiche, ne? Der ist ja aus der Duisburger Jugend und schießt sein Heimatverein quasi auf Platz 4. Was macht das mit dem MSV jetzt nach so einer tollen Saison, wo es wirklich nach Durchmarsch aussah, als Aufsteiger jetzt so einen Knacks zu bekommen? Wie gehen die daraus hervor? Was glaubst du?
Ja, ich glaube erst natürlich nach dem Spiel ist die Enttäuschung riesengroß. Aber ich denke, die Verantwortlichen, die werden das in den nächsten 3, 4, 5 Tagen auch einschätzen können, dass der MSV eine riesen Saison gespielt hat. Ja, also als Aufsteiger, das ist nicht selbstverständlich, ne, dass du da bis zum letzten Spieltag eigentlich um den Aufstieg in die zweite Liga spielst. Ja, deswegen glaube ich schon, dass es mit ein bisschen Abstand, dass dann der Stolz überwiegt, wenngleich natürlich, wenn du so nah anklopfst, ja, dann tut es natürlich weh. Ne? Weil man muss sich mal überlegen, jetzt aus Sicht vom MSV Duisburg, wie nah das beieinander liegt. Machst du das Tor und in Regensburg ist der Elfmeter drin, da kannst du vielleicht sogar noch aufsteigen direkt. Also deswegen, das meine ich, und auf einmal bist du Vierter. Also Fußball ist verrückt. Ja, das ist aber, das zeichnet leider die dritte Liga aus, dass es unfassbar ausgeglichen ist. Auch Riesenkompliment an Ulm und an Viktoria Köln, muss man auch ehrlich sagen. Die haben sich beide brutal reingeschmissen. Für die ging es ja um gar nichts mehr. Aber die haben wirklich bis zur letzten Sekunde alles reingehauen. Auch da Respekt, ne, dass man da nichts abschenkt, sondern dass man fightet bis zur letzten Sekunde. Aber das zeichnet halt, wie gesagt, auch die dritte Liga aus. Ne?
Aber im Hause Mölders war es natürlich auch ein sensationelles Wochenende. Essen in der Relegation und Fortuna Düsseldorf steigt ab. Das bedeutet, Wiedenbrück bleibt in der Regionalliga, weil Düsseldorf 2 runter muss. Es geht nicht, dass ein Drittligist einen Zweitverein in der Regionalliga hat. Du wurdest zwar vor ein paar Wochen unverständlicherweise beurlaubt, aber ich kann mir vorstellen, dass da vertraglich vielleicht sogar noch was weitergeht. Also wie schön war es für dich?
Ja, erstmal ist natürlich so, meine Frau ist nach Mallorca geflogen. Ich musste die natürlich über FaceTime trösten, weil meine Frau ist ja bekennender MSV Duisburg-Fan. Also die war natürlich dann sehr, sehr traurig. Und beim SC Wiedenbrück ist es ja so, dass die, ich sag trotzdem immer noch meine Jungs, weil ich war halt auch 15 Monate Trainer dort, ja, dass die Jungs sind auf Mallorca. Und was ich natürlich brutal fand, ne, ist natürlich, dass der Schlusspfiff kommt und da sind 20 Spieler oder so und im ersten Step rufen die mich FaceTime an. Ja, und das fand ich natürlich super, ne? Und ich habe mich unfassbar gefreut für den Vorstand, für Carsten Köthemann, der unfassbar viel macht, für den Olli Zech sportlich halt und natürlich auch für die Jungs. Ja, und ja, klar, natürlich ist es jetzt so, dass mein Vertrag sich natürlich auch verlängert hat. Ja, das ist halt so im Fußball, ne? Das war jetzt aber nicht für mich vorrangig, sondern ich habe mich einfach für die Jungs unfassbar gefreut, weil wir ja auch, und das muss man auch ehrlich sagen, in den entscheidenden Situationen haben wir immer wieder viel, ja, Pech oder wie auch immer man das nennen will, aber wir haben ja Spiele gehabt, die wir hätten gewinnen müssen und dann aus irgendwelchen Gründen auch immer haben wir das nicht geschafft. Deswegen habe ich mich für die Jungs unfassbar gefreut, dass sie nächstes Jahr weiter Regionalliga spielen.
Wahnsinn, der 4:3-Podcast ist der Podcast, wo jeder Verein Platz hat. Der SC Wiedenbrück, was für geile Erinnerung. Oliver Zech, ey, Wahnsinn, wenn ich diese Namen höre. Wenn wir den zweifachen Torschützenkönig in der dritten Liga haben, müssen wir natürlich ein Wort über die Löwen verlieren, weil das ist mir wirklich wichtig. Das ist in den letzten Wochen so ein bisschen untergegangen. Es ist natürlich abgrundtief peinlich, dass wir eigentlich seit 5 Wochen gar nicht mehr über die Löwen reden. Warum? Weil sie einfach so eine schlechte Saison spielen. Selbst der TSV Havelse hat mehr Tore erzielt als der Megasturm von 1860 München dieser Saison. Stichwort Volland, Niederlechner, Haugen. Deswegen würde ich gerne einmal ein Resümee oder ein Fazit von dir hören. Wie hast du die Löwensaison gesehen? Wie groß ist die Enttäuschung bei dir?
Ja, also erstmal vielen Dank. Ich bin nur einmal Torschützenkönig geworden, aber zweimal nehme ich auf an. Kein Problem.
Wer war denn zweimal?
Ja. Wäre gerne, ja.
So, jetzt kann Bakic eine Woche nicht schlafen.
Ohne Scheiß, jetzt hast du in eine Krise gestürzt, um Gottes Willen.
Ja, gut. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist mit Sicherheit eine enttäuschende Saison war für die Löwen. Die sind mit ganz, ganz viel Vorschusslorbeeren in die Saison gegangen. Ja, sie haben brutal eingekauft. Einige Spieler sind hinter ihren Erwartungen geblieben. So ehrlich muss man sein. Ich finde schon, dass Kevin Volland eine gute Saison gespielt hat. Haugen hat eine super Saison gespielt. Aber die Defizite, die waren ganz klar auch in der Defensive. Das muss man auch sagen. Ich habe einige Spiele live gesehen. Und was die Löwen dann teilweise für Tore gefressen haben, das war schon nicht schön. Jetzt ist es ja so, dass ja mit Kauczynski und mit Manfred Paula neue Leute das Sagen haben. Und Manny Paula kenne ich natürlich schon zig Jahre. Wir waren beim FC Augsburg damals schon zusammen. Und er ist gut, er ist ein Fachmann. Er ist kein Träumer, er sieht die Realität. Und deswegen glaube ich, dass die Löwen jetzt vernünftig einen vernünftigen Kader zusammenstellen. Nicht nur 8 Stürmer verpflichten, sondern den Kader so zusammenstellen, dass er in der Breite gut ist, aber auf allen Positionen. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass mit den Löwen nächste Saison zu rechnen ist, weil die Saison, ja, das war nix.
Punkt.
Wie immer Klartext aus dem Hause Mölders.
Sascha, dann jetzt voller Fokus auf die Relegation mit deinen Essenern. Wir sind total gespannt. Wir drücken aus Drittligasicht natürlich im Essen da auch so ein bisschen mehr die Daumen. Und dann gucken wir mal, wie du dann abgehst, wenn es klappen sollte mit dem Aufstieg. Danke dir und liebe Grüße.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Euch noch viel Spaß. Danke.
Bis bald. Tschüss.
Danke dir.
Ciao. Tschüss.
Ciao.
Ich möchte übrigens eins noch ganz kurz sagen, bevor wir dann, glaube ich, zum MSV Duisburg kommen. Etwas, was mir gar nicht gefallen hat, war im Vorfeld diese Diskussion um Lobinger und das Verhalten von Viktoria Köln. Viktoria Köln, erstmal riesen Respekt für das, was die am Samstag gebracht haben, auch für die ganze Saison. Das ist so eine charakterstarke Truppe und ich habe mich mit vielen unterhalten. Die haben so eine Krawatte und man muss das jetzt auch mal sagen, ich habe das recherchiert. Dieses ganze Thema, was völlig normal ist für jeden Vertrag, den es gibt. Es gibt Boni-Zahlungen bei irgendwelchen Sachen. Ist von Rot-Weiß Essen gesteuert worden, von verschiedenen Verantwortlichen. Es sind in Redaktionen, ist angerufen worden. Guckt da mal drauf. Das ist eine bodenlose Sauerei. Und da muss man nochmal ganz klar sagen, ich habe große Achtung vor dem, was Essen sportlich erreicht hat, auch in der Situation. Nach außen hin und in ganz vielen Sachen haben die ein Verhalten an den Tag gelegt, auch Kostli und sowas, was mich wirklich befremdet. Und ich finde, da haben sie alles für verdient, nur keinen Fairnesspreis.
Ja, die Geschichten haben wir gehört. Ich war ja in Duisburg vor Ort. Es gab kaum ein anderes Thema, über das gesprochen wurde. Ja, du wirst ja ständig darüber gefragt. Die Kölner wollten das natürlich auch nicht auf sich sitzen lassen. Ich glaube, dass Franz Wunderlich so lange schon im Geschäft ist. Also
es sind Leute angespitzt worden, anzurufen in Redaktionen, um die darauf hinzuweisen, dass Viktoria Köln sich da ergeben würde. Das ist so boden- und bewusstlos. Also da fällt mir echt nichts mehr zu ein.
Das war auf jeden Fall sehr schlimm.
Und ich habe das nicht nur von Viktorianern gehört, sondern ich habe auch nachgefragt in den Redaktionen.
Ja, wir haben das Thema ja letzte Woche auch aufgegriffen, aber relativ schnell ad acta gelegt, weil es einfach, wenn man es auf die sportliche Ebene runterbricht, was interessiert das ein Spieler von Viktoria Köln? Weil auf dem Platz interessiert das sowieso nicht. Es ist einfach nur von außen,
Vor allen Dingen, als wenn Franz Wunderlich in die Kabine geht und sagt, ihr macht hier vor 30.000 jetzt bitte mal Larifari, damit wir das Spiel verlieren. Also das ist ein Wahnsinn, wirklich.
Also ich habe da natürlich in Ulm auch mit ein paar Essenern drüber gesprochen. Die haben auch gesagt, das ist für uns ist das kein Thema. Das ist ein Thema, was jetzt in der Öffentlichkeit
nicht diskutiert wird. Nee, das stimmt so nicht. Also vielleicht die, mit denen du gesprochen hast. Aber es ist von Essener Seite bewusst gesteuert worden.
Ja, aber am Ende hat man dann gesehen, es ist doch, glaube ich, alles mit rechten Dingen zugegangen. Respekt vor Viktoria Köln, vor der kompletten Saison übrigens. Ne? Du hast ja auch mit Marian Wilhelm gesprochen. Ja. Da muss man
das ist übrigens auch eine Ironie der Geschichte, ne? Dass die Viktoria, die jetzt nicht zu den Lieblingsvereinen von Uwe gehört, ihm praktisch in die Relegation rettet. Ne?
Das hat er auch gesagt. Stimmt, übrigens. Es fällt ihm sehr schwer, als ehemaliger Fortuna-Coach sich zu bedanken bei Viktoria Köln. Du willst über den MSV nochmal sprechen?
Nein, nein, du musst auch unbedingt den Hut ziehen vor dieser Saison. Du hast einfach gemerkt, in Duisburg, der Druck war zu groß. Das war einfach, also unabhängig davon, dass der Gegner stark war, aber du hast da dann irgendwann auf dem Platz gespürt, die Beine werden schwer, der Kopf rattert. Hirsch hat ja dann nochmal alles versucht von außen mit Noss und so weiter. Und so hat Susek reingebracht, hat Töpken reingebracht. Alle, die mal Tore gemacht haben, die haben es versucht, aber es lag in der Luft, dass da zu viel Druck einfach. Ja.
Der Kicker hat es, glaube ich, heute ganz gut formuliert. Angst hat das Selbstvertrauen aufgefressen vom MSV.
Angst fressen Seelen auf, ne? Gibt es doch diesen Satz. Und ich habe nur eins gehabt, weil wir ja unten gesessen haben. Wir haben ja diese unglaubliche Wucht auch beim MSV erlebt, im Stadion gegen Cottbus und sowas in den letzten Spielen. Ich hatte das Gefühl, dass bis zum Ausgleich...
War es nicht da, oder was, die Wucht?
Doch, es war diese Angst. Du hast sie gespürt. Also sie sind eigentlich ganz ordentlich ins Spiel reingekommen und nachdem so nach 20 Minuten Viktoria richtig, ich meine, für die Viktoria war das ja ein Traum. Du hast eine große Bühne, kannst da locker aufspielen und so. Und du hast die Angst gemerkt. Es gab in der zweiten Hälfte eine Situation, da haben die sich hinten viermal den Ball zugeschoben, dann ist Susek fast noch über den Ball gestolpert. Ja. Und du hast diese Angst von jedem im Stadion hast du mitbekommen. Es war dann, Fabi Klos hat gesagt beim Tor, es ist so laut hier, aber vorher war die Stimmung, natürlich war die Bedingungslust, aber sie war anders als in den Wochen vorher, wo du so eine bedingungslose Euphorie hattest.
Ich habe halt gesagt, die Leute wissen nicht, wie sie klatschen sollen, weil sie Fingernägel kauen. Das ist einfach so. Das ist so. Du hast das dann gespürt und wir sind ja alles auch Fußballfans für jeweilige Vereine. Wir kennen das ja auch aus dieser Situation, dass du dann auf einmal denkst, ach du Scheiße. Und dann wurden die Ergebnisse nicht angezeigt, aber du hast es natürlich gemerkt. Jeder hat gescrollt. Wir hatten wunderbare Bilder auch eingefangen, wie dann geguckt wird und dann wird gerechnet und alles. An dem Tag sollte es nicht sein.
Eine Sache ist mir noch sportlich aufgefallen, was Zahlen betrifft. Essen hat sich ja in Ulm mal wieder einen Elfmeter gefangen. Der 15. in der Saison ist übrigens auch Rekord in der dritten Liga. Und auf der anderen Seite, und das ist wirklich eine bemerkenswerte Zahl, der MSV Duisburg muss ja eigentlich einen Elfmeter bekommen für Lobinger. Dann geht das Spiel natürlich ganz anders aus. Der MSV Duisburg ist die einzige Mannschaft in Deutschland, im deutschen Profifußball, die in dieser Saison keinen Elfmeter zugesprochen bekommen hat. Und das ist eine Sache, wir haben in den letzten Wochen immer so häufig darüber gesprochen, inwiefern macht man darauf mal aufmerksam, ne? Dass man mal benachteiligt wird. Viele Wollets haben wir da rausgeholt, auch RWE hat sich dann irgendwann beschwert, die Löwen haben es auch gemacht. Ich erinnere mich an letztes Jahr, Mitch Kniat hat es ja auch irgendwie dann mal gemacht, aber immer auf eine sympathische Art und Weise da mal den Finger gehoben. Und ich befürchte fast, dass man, um einfach so einen letzten Schritt auch noch zu gehen, muss man, glaube ich, ein bisschen asozialer werden, ein bisschen egoistischer werden und einfach früher sich mal melden und sagen, ey, wir werden hier benachteiligt, darauf aufmerksam machen, weil dann hast du wahrscheinlich in den entscheidenden Spielen die Lobby, dass du eben diesen Elfmeter auch bekommst.
Das ist traurig, wenn es so wäre. Das ist die eine Seite, wie man drauf schauen kann. Und wir machen jetzt hier kein Schiedsrichterthema auf. Wir haben das oft auch beäugt. Und man muss es aber tatsächlich jetzt gerade mal sagen, dass wir ja wirklich auch ganz oft überragende Schiedsrichter oder wenn sie fehlerlos und so weiter, eine tolle Kommunikation, dass wir darauf aufmerksam machen, weil es uns wichtig ist. Vicky hat es ja auch schon mal gesagt vor ein paar Wochen, es wird nur noch gesprochen negativ über Schiedsrichter und sowas. Die stehen dann natürlich auch total am Pranger. Aber in dem Moment ist es jetzt einmal wichtig zu sagen, da kommt jemand aus der Bundesliga pfeift. Und der kommt ja auch nicht ohne Grund, sondern weil es ein wichtiges Spiel ist. Und dann ist es ein glasklares Foul, was der Schiedsrichter vielleicht aus seiner Perspektive gar nicht sieht. Aber der Assistent muss es sehen. Und wenn der das nicht sieht, dann reicht das nicht. Dann reicht die Qualität nicht für Profifußball. In dieser Gemengelage, diesen Elfmeter nicht zu geben, das ist fast schon ein Skandal. Und das kann ich nicht verstehen. Ich verstehe nicht, warum in den letzten Wochen und Monaten bei einigen Schiedsrichtern einfach nicht die Qualität passt. Vielleicht ist wirklich dieses Spiel zu schnell geworden, zu gut geworden. Vielleicht brauchst du wirklich zwei auf jeder Seite ein. Aber das ist
Wahnsinn. Und hätte es den Videoassistent gegeben, der hätte dann diesen Elfer gegeben. Du hast ja aus deiner Perspektive auch erst gedacht,
genau, deshalb, es wäre kein Foul. Deshalb sage ich mea culpa, Fabi und ja. Ich haben beide erst gesagt, das ist kein Elfmeter. Also von daher will ich auch nur mal sagen, wie das mit den Perspektiven ist. Du hast dich direkt festgelegt, weil es ist schon eine Berührung, der streift mit den Stollen so über den Ball und dann stempelt er. Es ist ein klarer Elfmeter. Ich glaube, für den Schiedsrichter wirklich schwierig zu sehen. Ich bin auch vollkommen bei dir. Wenn der MSV das 1-0 macht, ist das ein ganz anderes Fußballspiel. Da müssen wir nicht drüber reden. Und dass sie keinen Elfer kriegen, das ist schon wirklich, das hat auch Wolfgang Trepper bei uns nochmal gesagt. Ich will nur eins sagen, ich habe so viele Stockfehler auch gesehen am Samstag, wo die Duisburger ihre Nerven nicht Herr wurden. Wenn ein Linienrichter einmal falsch drauf guckt, hat das eine viel größere Konsequenz, vielleicht noch als ein Fehlpass. Aber ganz klar, wenn du das siehst, dann musst du eigentlich sagen, hier mit dem VAR, so blöd sich das anhört, weil dann ist die Saison vielleicht eine ganz andere am Ende und wir reden hier über was anderes.
Ja, das ist bitter.
Das Thema mache ich jetzt nicht auf. Oh, ja.
Nee, das machen wir. Aber offensichtlich brauchen die Schiedsrichter, wir reden jetzt nur von der dritten Liga, Hilfe. Offensichtlich brauchen sie Hilfe. Und dann, wenn es das gibt, in welcher Form auch immer, dann muss das jetzt kommen. Auch wenn wir dann wahrscheinlich über andere Dinge sprechen. Aber du, wenn es den VAR gegeben hätte in Liga 3, hätte der MSV diesen Elfmeter bekommen, dann hätten sie ihn auch erstmal reinmachen. Also es ist viel Konjunktiv dabei. Aber dass das ein Thema ist, wo du dann als MSV-Fan draufschaust und sagst, meine Güte, das kann nicht wahr sein.
Mir ging es eben erstmal eher darum, so wie macht man kommunikativ darauf aufmerksam, dass man benachteiligt wird, ohne sich ein Eigentor zu schießen. Das hat für mich in der letzten Saison mit Skriniar ziemlich gut hinbekommen, indem er immer noch irgendwie das sympathisch verpackt hat. Andere Beispiele aus dieser Saison, ich fand die Löwen wieder mit dem Präsidenten, der hat das irgendwie schlecht gemacht, weil er direkt wieder gedroht hat, dass die Löwen irgendwie so verpfiffen worden sind. Da gab es dann einen Brandbrief an den DFB. Das fand ich zum Beispiel
aber auch
nicht gut.
Janik, du hast recht, aber auch ein schmaler Grat. Bei Pele ist es den Leuten dann irgendwann auf die Nerven das gegangen, halt, weil der es eigentlich gefühlt jede Woche gesagt hat.
Es gibt keinen Königsweg, aber ich glaube, du musst schon ein Stück weit da über diese Grenze gehen.
Aber findet ihr nicht, dass wir da vom falschen Ding da dran gehen, falschen Rand? Weil es kann ja nicht sein, dass derjenige, der am lautesten ist, dann die Elfmeter bekommt.
Aber ich verstehe schon, was Yannick meint. Irgendwie aufzeigen. Auf der anderen Seite waren wir auch beim Spiel Duisburg gegen Cottbus, wo wir auch gesagt haben, da war der Linienrichter oder der Schiedsrichter eher pro MSV, weil der ein paar Sachen hat durchgehen lassen, die das Spiel auch in eine andere Richtung. Also wir sollten uns jetzt auch nicht da versteigern. Ich möchte zum Schluss sagen, der MSV hat eine Bombensaison gespielt. Das hätte auch anders laufen können. Wir müssen aber schon anerkennen, dass sich Rot-Weiß Essen aus einer sehr schwierigen Situation auch wieder befreit hat.
Absolut.
Will ich auch gerne tun. Und ich muss sagen, wie die Atmosphäre nachher in Duisburg im Stadion war, das war unglaublich, dass da keiner irgendwie, die sind alle geblieben, die haben die Mannschaft unterstützt. Also das war echt toll. Bulic, der war ja wie
paralysiert
in einem Film, genau, ne? Weil ich dachte eigentlich, wie spricht der jetzt eigentlich mit mir, schon so aufgeräumt?
Der kennt keine Trauer.
Hirsch kam eine halbe Stunde nachher, der war Tränen überströmt. Also das waren schon herzzerreißende Bilder, muss ich sagen, in Duisburg.
Aber zum Abschluss, da gibt es eine Mannschaft, da gibt es Verträge, da gibt es den Kern, der bleibt.
Da gibt es einen Club im Revier.
Genau, dann kannst du jetzt punktuell noch verstärken. Also mit dem MSV ist dann nächstes Jahr auf jeden Fall zu rechnen.
So ganz ist die Saison ja auch noch nicht vorbei. Sie haben noch das Landespokalfinale, können sich damit noch ein bisschen trösten.
St. Tönnes im Pokal, ne?
Sie sind, und sie
Bekim
sind,
Castrati.
Sie sind nicht nur deswegen, sondern sie sind durch Platz 4 natürlich in jedem Fall auch im DFB-Pokal dabei. Da freuen wir uns jetzt schon drauf auf eine erste Runde in Duisburg.
Kommen wir da hin, oder?
Klar. Was weiß ich wen.
Bayern.
Im DFB-Pokal dabei, das möchte gerne auch Hansa Rostock schaffen. Dazu reicht Platz 5 in der Liga nicht, aber auch die haben ja noch das Landespokalfinale. Am Ende hat der 4:3 Sieg in Saarbrücken für Hansa nicht mehr für das ganz große Wunder gereicht. Das war auch ein total wildes Spiel. Da ging es hin und her und überschattet wurde es von einem schweren Zwischenfall. In der 80. Minute war das. Da ist ein Hansa-Fan von der Tribüne gefallen, musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Wir kennen jetzt keinen aktuellen Stand, wie es ihm geht. Wir hoffen natürlich immer noch, dass das irgendwie gut ausgeht. Das hat man im Stadion dann auch gemerkt. Vorausgegangen war übrigens was auch durch die sozialen Medien geht, dass Hansa-Fans ein Bengalo auf dieser Brücke Zuschauer gefeuert haben. Da gibt es ein Video, was wirklich sehr, sehr gefährlich aussieht. Also das muss man natürlich verurteilen, das geht gar nicht. Und dann war es auch ein Spiel mit großen Emotionen auf der anderen Seite, denn beim 1. FC Saarbrücken wurde Manuel Zeitz verabschiedet. Die Vereinslegende mit dem letzten Spiel. Und unser Mann im Stadion war Stefan Fuckert und der hat den Moment für uns nochmal eingefangen, als eine Legende vom Platz gegangen ist.
Das musst du auch erstmal machen. Während so einem Spiel, wo es für Rostock um alles geht, Spalier der Kollegen, Und Manuels hat es mit Tränen in den Augen, Kapitänsbinde gibt er ab. Er gibt ihm noch einen Tritt in den Hintern und raus. Die aktive Karriere vorbei. Tolle, richtig, richtig emotionale Momente hier im Ludwigspark. Allein schon vorm Spiel war es großartig, tolle Choreo. Aber das jetzt, boah, ich glaube, das sind Bilder und Momente, die bleiben bei Manu Zeitz.
Ja, Manu Zeitz. Ein großer dieser Liga, würde ich sagen.
Ja, die letzten Jahre waren ein bisschen so, nicht mehr so doll. Ne? Man hat ja dann nicht mehr auf ihn gesetzt. Dann hat ihm ja Alu die Binde abgenommen in einer beispiellosen Art und Weise. Voller Respekt, sage ich mal ironisch. Aber da sieht man mal, wie so ein Mensch so einen Verein prägen kann. Ne? Also zumindest jetzt in der Neuzeit, die Fans, die ja total ihm verfallen sind. Einer, der diesen Club lebt, der diesen Club geliebt hat, das hat man ihm auch immer abgenommen. Und wenn er gespielt hat, wenn man auf ihn gesetzt hat, als Sechser oder als Innenverteidiger dann auch ganz oft, hat er auch einfach diese Leidenschaft reingebracht und diese Qualität. Ihm hätte ich gewünscht, dass er dann mit dem FCS auch nochmal irgendwie zweite Liga spielt, aber ich glaube, das ist ein super Abgang. Der FCS, Gott sei Dank, aus seiner Sicht nicht abgestiegen, auch wenn das, wenn wir auf die Tabelle blicken, hätte
das
passieren
Plätzchen
können.
Ist schon relativ
das
weit
Plätzchen
unten.
Ist angeschlagen, ja. Und jetzt wird der Chef-Scout und wird in dieser Art und Weise versuchen, Impulse reinzubringen. Man kann ihm nur viel Glück wünschen, gutes Gelingen und dass er da mit seinem Herzblut auf jeden Fall den FCS zusammen mit Sebastian Jakob ja zum Beispiel dann in andere Sphären führt.
Ich fand alles, was da passiert ist am Samstag irgendwie so rund für Manuel Zeitz. Also diese Choreo vorab, die war ja relativ schlicht. Man sah ja einfach nur eine Spielertraube von FCS-Spielern, die zusammenstehen. Und man sah dann halt nur die 8 und den Namen Zeitz. Es war so einfach so eine schlicht, aber trotzdem so ausdrucksstark. Und es passt irgendwie zu Manuel Zeitz, der ja so angenehm zurückhaltend ist. Und dann dieses Bild, wie er vom Platz runtergeht und dann irgendwann sich in die Kurve stellt mit einem Bier in der Hand. Das zeigt diese Nähe einfach, die einfach Manu Zeit zu dem Verein hat, die aber auch diese Liga irgendwie hat. Die dritte Liga ist ja so die ursprünglichste Liga. Ich finde, das passte so perfekt ins Bild, dass einfach ein Spieler, der eben noch aktiv Profi war auf dem Platz, sich direkt in den Block stellt und einfach mit den Kumpels das Bier zusammen trinkt. Fand ich wahnsinnig schön und es freut mich einfach so für einen Spieler wie Manu Zeit, der ja kein Meistertitel gewonnen hat, kein Pokal gewonnen hat, so ganz groß, sondern trotzdem diese Nummer, dieser Name wird auf Ewigkeiten mit diesem emotionalen Verein verbunden bleiben. Ich glaube, das ist so das Größte, was du schaffen kannst als Spieler.
Naja, aber er hat das Größte, was man im Saarland erreichen kann, erreicht. Er hat bei Globus einen eigenen Schwenker. Ja?
Ach,
also
echt,
den Manuel Zeitz-Schwenker. Ich weiß nicht, ob es ihn noch zu kaufen gibt, aber er war für kurze Zeit da. Der Zeitz-Schwenker. Schwenkt den Schwenker, also
aber zwei Sachen noch, Respekt, das was Stefan Fuckert auch gesagt hat, also dass die Hansa-Spieler sich zum Spalier aufstellen, finde ich ganz stark in so einem Spiel, ne? Und ich glaube, es ist aber jetzt auch gut, muss man sagen, weil bei allem, was du gesagt hast, er hat immer noch seinen Wert gehabt, ich finde, er war ein überragender Drittligaspieler, aber du hast in den letzten Jahren schon auch gemerkt, vielleicht mit dem Antritt und was weiß ich nicht alles. Und von daher bin ich bei dir. Das war ganz schlecht gelöst von Alu Schwarz. Aber es ist oft auch so, wenn du dann so Legenden hast, was machst du mit denen? Ich glaube, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, auch die Karriere zu beenden.
Und ich werde aus Respekt vor Manuel Zeitz jetzt den FCS-Keks essen.
Also Respekt und ja. Hut ab und Gratulation zu dieser tollen
Leona.
Karriere. Manuel Zeitz, er bleibt der Liga erhalten und ja, hat eine große Aufgabe da in Saarbrücken. Respekt und Hut ab auch vor anderen tollen Leistungen in dieser Saison. Timo Schulz ist der Trainer der Saison. Noah Darwig ist der Newcomer der Saison. Und der Torschützenkönig ist Lars Gindorf. Im letzten Spiel für seine Alemannia Aachen hat er dann auch nochmal geknipst, hat einen Rekord eingestellt. Und Pipo Konrad hat es kommentiert.
Nochmal ein Ball für Schröers. Gindorf. Gindorf frei! Und da ist das Ding! Gindorf mit der 28! Der beste Drittliga-Torschützenkönig aller Zeiten heißt Lars Gindorf.
Das Spiel ist eine halbe Stunde durch. Hört ihr das? Die Werner-Fuchs-Tribüne feiert, tanzt, lacht. Die Spieler stehen da gesammelt davor. Auf der Anzeigetafel steht Alemannia Aachen 6, TSV Havelse 1. Der TSV Havelse, so absurd das klingt, hat sich hier heute verdammt teuer verkauft. Aber eben noch teurer, Mika Schwörs und Lars Gindorf. Und die stehen gerade in diesem Moment beim Abschlussinterview bei Magenta Sport, bei Kevin Gerwin. Und der eine legt 21 Saisontore auf, der andere macht die 28 voll und ist damit jetzt Rekord-Drittliga-Top-Torjäger. Dominik Strohengel einkassiert. Lars Kindorf in der 89. auf Vorlage von natürlich Mika Schröers. Also die Geschichten, die hier heute am Tivoli geschrieben wurden, unfassbar. So viele Rekorde gebrochen von Lars Kindorf. Und jetzt geht er irgendwie zu Hannover 96 zurück und alle fragen sich, ey, wie sollen wir das denn auffangen in der kommenden Saison? Bin mir sicher, Geschäftsführer Assusi wird da irgendwas dribbeln. Die Stimmung hier ist prächtig, besser kannst du nicht in die Sommerpause gehen. Und dann bin ich gespannt, was da nächste Saison passieren wird. Letztes Mal für diese Spielzeit Grüße von mir. Lars Kindorf ist zu hören berufen und ihr vier sowieso.
Tschüss. Pipo Konrad. Und ich falle hier vom Stuhl. Ohne Witz. Aachen hat 76 Tore geschossen. Das ist ja schon mal Wahnsinn. Und an 75 Treffern war Kindorf und Schröers beteiligt. Das ist doch ein Weltrekord, oder? Hat es das schon mal gegeben?
Das ist im Schnitt sind das 2 Tore pro Spiel.
Das ist doch unfassbar, oder?
Das ist relativ deutlich.
Kindorf hat 42 Scorer-Punkte, also 28 Tore, 14 Assists. Schröers hat 21 Tore, 12 Assists, 33 Scorer. Also das ist ja wahr.
Aber dann sind sie nicht an 75 der 76 Tore, sondern gesamt haben sie 75 Tore. Genau. Die waren nämlich gar noch nicht am Anfang noch gar nicht da. Bis zum siebten Spieltag kein Tor gemacht.
Ich wurde angeschrieben von Markus bei Instagram, der mich auch nochmal darauf aufmerksam machte, dass wirklich diese beiden Spieler ja erst nach dem dritten Spieltag kamen. Mhm. Und diese Schmunzette muss nochmal erzählt werden und darf nicht verloren gehen, dass beide bei dem Spiel in Essen damals am vierten Spieltag, dass man die Namen und Nummern verwechselt hat und es wurden dann Trikots mit schwarzen Balken eben dann bespielt oder beflockt und ich weiß, das will der Verein nicht hören, aber das sind genau die Geschichten, warum dieser Verein Alemannia Aachen so charakterstark ist. Früher hat man erzählt vom Tivoli, wie es gestunken hat in diesem Spielertunnel nach Pisse. Das erzählt man sich ja auch über Jahre. Und ich glaube, diese Geschichte wird sich auch über Jahre erzählt, dass einfach die beiden, die die Saison geprägt haben, mit fast 50 Toren gemeinsam, haben am ersten Spieltag dann eben noch mit unterschiedlichen Trikots gespielt oder mit...
Kann man nur gratulieren, Aachen, zu der Saison, weil ich war ganz skeptisch nach der Sommerpause, nach der Personalpolitik, nach so vielen verletzten Spielern. Also das war so schwer und so aus der Saison rauszugehen, Respekt an den Tivoli.
Aber da wurden 13 Spieler verabschiedet. Das ist ein Komplettumbruch, eine große Herausforderung. Aber Pippo hat es gesagt, sie haben mit Assusi natürlich einen, der gut vernetzt ist, der, glaube ich, schon auch viele Ideen hat. Und wer weiß, ob Alemannia vielleicht nicht dann auch oben mitspielen kann die ganze Saison.
Sie stehen auf dem siebten Tabellenplätzchen und das muss man ja mal sagen, also das haben wir auch gesagt, geht das jetzt noch 4 Wochen, dann steigen die ein unter die Top 3 und wir haben gerade Timo Schulz gratuliert zum Trainer der Saison, also Mersat Selimbegovic.
Was hast du denn beerdigt in der Höhe?
Hey, das ist ja auferstanden aus Ruinen. Ja, ja. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert am Anfang. Das ja gedacht,
boah, hast du Abgesänge hier formuliert schon.
Aber ich habe mich auch mehrfach entschuldigt und den Hut gezogen. Der passt gerade richtig geil auf diese Mannschaft. Die haben sich super zusammengefunden. Das ist eine Love Story. Und viele Aachen-Fans haben geschrieben, warum redet ihr eigentlich nicht mehr über die Alemannia oder sowas? Du musst dich natürlich irgendwann auch mal fokussieren. Wir können jetzt nicht die ganze Zeit um den Kampf um Platz 7 reden, aber wir haben größten Respekt. Und
wir haben auch oft über die Alemannia gesprochen.
Oftmals halt auch negativ in der Hinrunde. Aber ich bin sehr gespannt mit der Wucht. Und wenn Assusi wirklich, und vielleicht schafft das ja wirklich auch Schröers zu überzeugen, dass er bleibt. Und vielleicht sagt sich der Kindorf, weißt du was, Hannover... Vierter kann ich auch woanders. So,
jetzt kommen wir jetzt hier, jetzt fangen wir an zu träumen.
Ja. Ja, klar.
Ja, dadurch, dass Hannover nicht aufgestiegen ist, müssen ihn irgendwie integrieren, wenn sie das nicht schaffen.
Aber der Trainer steht nicht auf ihn, glaube
ich. Ja, aber dann wird es andere Angebote geben. Du glaubst doch nicht, dass du nach so einer Saison kein Angebot aus erster und zweiter Liga bekommst.
Ich hörte, der HSV hat Interesse.
Ich würde das bestätigen. Ich kann das bestätigen.
Fest steht nur, dass wir Alemannia in der dritten Liga in der kommenden Saison sehen und möglicherweise auch Lok Leipzig, denn die Leipziger haben es geschafft in die Relegation zur dritten Liga.
Stopp. Aufstiegsspiele zur dritten Liga. Ganz offiziell.
Entschuldigung. Aufstiegsspiele zur
da
dritten Liga.
Da kriegt sonst Jochen Breideband, wird er ganz fickrig.
Aber Sascha Möller ist eigentlich einmal oder zweimal Torschütze.
Der Gegner sind die Würzburger Kickers. Am 28.05. und am 1.06. wird gespielt. Wer ist euer Favorit?
Also ich finde, ich habe Leipzig ja letztes Jahr gesehen in Havelse, wo es schiefgegangen ist. Ich glaube, die sind jetzt auch gestellt in das Ganze. Gehen die jetzt rein? Wobei sicherlich auch die Angst, so ein bisschen das zweite Mal nicht zu schaffen. Der Dalle zu Hause, ich bin ja beim Rückspiel.
Schiele.
Mit Michael Schiele. Das ist auch eine ganz eigene Geschichte. Also ich würde gerade, also Geld würde ich keins setzen. Ich sage 51% Lock. Ich finde, es ist eigentlich total ausgeglichen.
Ich kann es sportlich gar nicht einschätzen, aber ich würde mir wirklich wünschen als Fan, dass es die Lok schafft, weil dreimal eine Relegation zu scheitern, finde ich brutal. Ich finde, es würde auch der dritten Liga ganz gut tun, weil wenn man mal auf die Drittliga-Landkarte guckt, sieht man, dass der Osten dann schon sehr, sehr ausblutet. Mit Rostock hätten wir dann nur einen einzigen Ostverein. Und das würde, glaube ich, der Liga auch gut tun. Deswegen
größter Erfolg von Lok Leipzig international?
Die standen mal wahrscheinlich in irgendeinem Finale.
Mir wird irgendeinem. Der EC2, der Europapokal der Pokalsieger, 87 in Athen gegen Ajax Amsterdam. Torschütze Marco van Basten, 1-0. Also großer Verein.
Mir wird seit Wochen irgendwie so ein Typ in die Insta-Timeline geschossen, der irgendwie noch Fahrrad fährt und früher da irgendwie gespielt hat, und der singt ständig diesen Fansong. Wir sind die Größten der Welt.
Es hat sich doch
verwehrt Lokomotive. Herrlich, sehr wirklich gut. Herrlich.
Ich bin ja sowieso, also das brauchen wir jetzt nicht, also eigentlich müsste man jede Woche sagen, der Meister muss aufsteigen. Also dass Lok überhaupt eine Relegation spielen muss, ist für mich ein Skandal, ein fußballerischer, ein Totalversagen.
Nur an der Regionalliga Bayern, genau. Wir müssen das nochmal betonen.
Richtig, Grüße an den BFV-Präsidenten, wie auch immer er heißt, den Namen merke ich mir nicht mal. Ja, und Würzburg, wie viel da sind die am Ende gewonnen? Zweiter oder?
Zweiter,
genau. Nürnberg 2 hat nicht gemeldet. Also das wird ein 50-50-Spiel.
So, dann, bevor wir zum großen Höhepunkt dieser Folge kommen, noch einmal ganz kurz zu einer Mannschaft, die auch in der dritten Liga zu sehen sein wird in der kommenden Saison. Fortuna Düsseldorf steigt aus der zweiten Liga ab. Was für ein Drama, gerade auch in diesem letzten Spiel gegen Fürth. Aber es war ein Abstieg, der sich angedeutet hatte.
Es ist noch nicht mal ein Drama. Es war wirklich, sie haben die zwei Heimspiele gegen Dresden und Elversberg richtig gut gespielt, aber sowas Schlechtes wie gestern. Du hast 3 Tore Vorsprung, du hast eine ganze Halbzeit Zeit, das zu drehen, und du schießt nicht einmal aufs Tor. Also da ist ja alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Angefangen von einem inkompetenten Aufsichtsrat, über eine schlechte Kaderzusammenstellung, über eine Kurskorrektur, die mit Markus Anfang völlig ins Leere gelaufen ist. Und wir sind alle eigentlich Alex-Ende-Freunde, aber mit 2 Vereinen abzusteigen, das ist auch historisch. Das gab es erst zum 9. Mal in der Zweitliga-Historie. Und dass jetzt das Diamantenauge auch noch bleibt, mein lieber Herr Gesangverein, übrigens auch Europapokalfinalist, ist ganz großer Verein, damals gegen Barcelona verloren. Ich freue mich, dass wir so Namen in der dritten Liga begrüßen dürfen, aber das ist schon eine kleine Sporttragödie, muss man auch sagen.
Und dann habe ich das mit Itten gesagt, das ist für mich auch ein Fehler. Du musst ihn auswechseln, damit er dann in diesem Endspiel in Fürth spielen kann, weil das der Einzige ist in diesem Kader, der in der Lage ist, Tore zu schießen. Die anderen sind mit den Gedanken seit Wochen offensichtlich ganz woanders. Also da gibt es einen totalen Umbruch, und ich glaube auch, dass die Kommandobrücke, also Mislintat hat ja gestern gesagt, er haut nicht ab, aber ganz ehrlich.
Es gibt doch schon erste Signale, sie sollen alle bleiben.
Ja, aber das ist doch, gut, sollen sie machen, da haben wir auf jeden Fall viel drüber zu sprechen. Es ist auch was Emotionales, ich bin ja in Düsseldorf geboren, in Flingern, am Flingernbräuch.
Schön.
Spielen die im Paulianestadion oder bleiben die in der Arena?
Das wäre natürlich ein Ding. Ich habe damals, da gibt's ein Freibad am Flingernbräuch, da habe ich dann Müll gesammelt am Ende. Man hat als Kind immer so eine Mülltüte bekommen und dann Müll eingesammelt, und dafür gab es dann eine Fortuna-Freikarte. Diese Geschichte werde ich noch 800 Mal erzählen.
Gab es noch einen Sprungturm?
Gab es einen Sprungturm, auf dem war Sascha Rösler mit Thomas Wagner. Es ist natürlich eine Wucht, die da auf uns zukommt. Ich glaube, in Düsseldorf haben die noch nie was vom 4:3-Podcast gehört. Ich kann nur sagen, da werdet ihr doch, euch noch wundern.
Du sprichst eine Freikarte an. Das ist ja auch so ein großes Thema bei den Düsseldorfern, die ja dieses Projekt hatten. Düsseldorf für alle. Ne?
Fortuna für alle.
Fortuna für alle. Das werden sie in der dritten Liga natürlich jetzt so wahrscheinlich nicht machen können, weil finanziell wird es jetzt ganz andere Rahmen geben. Ich glaube schon, dass sie in der Arena spielen. Das haben sie doch damals auch, ne? Vielleicht gibt es dann wieder Rekordkulissen.
Wir kehren zurück. Der KFC Uerdingen hat da ja auch gespielt.
Na gut, da waren aber keine 40.000.
Aber Tobi, was für ein Absturz. Vor 2 Jahren nach dem Hinspiel der Relegation eigentlich in der Bundesliga und jetzt spielst du dritte Liga. Das ist ja Wahnsinn. Ja,
mich erinnert so ein bisschen an Arminia Bielefeld 2023, als die so überraschend runtergekommen sind. Da haben sich ja auch alle Verträge irgendwie aufgelöst. Kein Spieler war mehr da. Und ich glaube, und da bin ich wieder bei Mama Magenta, wir legen jetzt den großen Arm um diesen Verein, und man kann daraus etwas Positives schaffen. Das, was Arminia geschafft hat mit dem Aufstieg und dem Pokalfinale, guckt, wo sie jetzt stehen, wieder in der zweiten Liga. Es kann auch wieder ganz schnell gehen. Ich glaube, dass also wir von Magenta freuen uns natürlich, so einen Verein in der Liga zu haben. Es ist natürlich brutal bitter, dass da irgendwelche Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle jetzt gekündigt werden müssen, ja, weil es einfach grausam. Eine Liga runtergeht. Das ist brutal. Aber trotzdem freue ich mich auf die Fortuna, ich freue mich auf die Fanbase. Ich hoffe nur, dass dieser Verein runterkommt und diese Liga auch annimmt, anders als es zum Beispiel der erste FC Kaiserslautern jahrelang gemacht hat.
Oder die Löwen.
Oder die Löwen.
Also die brauchen natürlich Spieler, die auch diese Liga kennen oder die da Ahnung von haben. Also für mich gibt es nur eine einzige Sache. Michel Lieder muss als Kapitän zur Fortuna, um diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen, angeführt vom Trainerduo Flottmann und Thomas Kraus. Das ist das, was der Fortuna hilft. Da wird es wiederbelebt. Aber wahrscheinlich hat Mislintat von denen allen noch nichts gehört. Der ist gerade mit Ajax Amsterdam, ob einer von Real Madrid noch rüberkommt.
Das finde ich ja wirklich, diese Diskrepanz. Ne? Du hast eins Kagawa entdeckt als Diamantenauge und musst jetzt in der dritten Liga nach Perlen suchen. Also Wahnsinn.
Das muss man ja auch sagen. Er tut sich natürlich selber schwer, weil er so eine gewisse Art hat. Aber bevor wir jetzt nur Häme aus, der hat schon auch wirklich gute Spieler entdeckt und er hat bei Dortmund und Arsenal auch gute Arbeit geleistet. Nur er ist dann schon auch ein bisschen wie Graf Koks durch die zweite Liga marschiert und ja, das ist einfach so.
Und jetzt die Fragen der Woche.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Und heute gibt es eine Weltpremiere bei der Frage der Woche, denn heute sind es tatsächlich drei Fragen der Woche. Es ist die letzte Folge der Saison. Alles muss nochmal raus. Es hat sich ein bisschen was angesammelt, denn ihr schickt uns wirklich sehr viele Fragen der Woche. Könnt ihr über unser 4:3 Handy machen. Die Nummer, die steht wo?
In den Shownotes.
Oder bei Dirk Jochum im Telefonverzeichnis.
Und deswegen, weil sich so viel angestaut hat, heute drei Fragen zum Abschluss der Saison. Hier kommt die erste.
Ihr liebes 4:3-Team, Tim aus Essen hier. Lieben Dank für euren tollen Podcast. Ihr seid Teil meiner täglichen Montagsroutine. Auf dem Weg zu jeder Fraktionssitzung wird 4:3 gehört. Ich bin allerdings aus familiären Gründen Duisburg-Fan. Das macht die Situation rund umgeben von RWE-Fans nicht ganz so einfach. Heute hatte ich aber sehr gute Laune beim Hören eurer Folge. Und jetzt zur Frage. Das ist ja ein sehr emotionales Thema. Weniger emotional sind die zweiten Mannschaften in der dritten Liga. Ein leidiges Thema, vielleicht auch ein kleiner Gesprächsaufhänger für euch. In der ewigen Tabelle der dritten Liga, welche drei Zweitvertretungen nehmen da die höchsten Plätze ein? Also was sind die drei besten Zweitvertretungen in der Geschichte der dritten Liga? Gleich gibt es die Auflösung. Lieben Dank.
Also klar, Stuttgart 2, Bayern waren nochmal Meister. Reicht das schon?
Bremen 2?
Bremen war lange Jahre dabei, ja.
Was ist mit Dortmund 2? Die waren ja auch zweimal da, ne? Also ich würde den Kreis erstmal ziehen. Stuttgart, glaube ich, ist gesetzt.
Ja, safe ist die Beste.
Dann Dortmund, Bremen, Bayern.
Freiburg.
Freiburg war...
Die waren aber auch mal Meister.
Die waren auch
Vizemeister. Aber die waren, glaube ich, nur zwei Jahre da. Das dürfte eigentlich nicht reichen.
Ich finde auch, die Bayern sind auch noch mit dabei.
Wie viel waren die Bayern? Wie viele Jahre ungefähr?
Die waren ja schon mit Müller da drin. Und dann haben sie nochmal zwei Jahre oder drei Jahre auch. Ich würde die Bayern auf jeden Fall mit dazu nehmen.
Und Bremen oder Dortmund?
Dann eher Bremen.
Echt?
Mhm. Ich glaube, Dortmund ist besser als Bremen.
Das ist deine persönliche Meinung.
Ja, und in der Tabelle sind sie auch weiter vorne.
Okay, also sagen wir Stuttgart, Bayern und Dortmund.
Ich glaube, dass Dortmund sogar vielleicht ein bisschen
aber wir müssen ja die drei
nennen. Also ich muss sagen, mein erstes Spiel für dritte Liga, das war Bremen 2 in Münster. Also die haben schon eine längere Zeit, aber das wird sich wahrscheinlich um wenige Punkte handeln.
Also ich würde auch sagen, Bremen ist nah mit Bayern. Also ich glaube, dass Stuttgart und Dortmund gesetzt sind. Und die beiden, aber wir entscheiden jetzt, was sagst du?
Stuttgart und Bayern gesetzt.
Stuttgart-Dortmund.
Stuttgart und Dortmund. Bayern war nicht so lange in der dritten Liga. Man darf nicht wegen einer Meisterschaft sagen, es geht ja um die Gesamtpunkte.
Wie du die Bayern selbst in der dritten Liga.
Nein, was sagst du? Machen wir jetzt Bayern oder Bremen?
Auf drei.
Ich wäre bei Bayern.
Okay, gut.
Also Stuttgart, Dortmund,
Bayern.
So, kommen wir zur Auflösung. Ganz klar auf Platz 1 und auch jetzt noch vertreten der VfB Stuttgart 2 auf Platz 11. Dann jetzt in der Regio West Borussia Dortmund 2 und schon etwas in Vergessenheit geraten, zumindest für mich, Werder Bremen 2. Ganz knapp vor den Bayern 2, die zweimal Meister wurden, aber weniger lange in der dritten Liga dabei waren. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Rätseln. Und eine Sache noch, ich weiß gar nicht, ob es diesen Preis gibt, Deutschlands bester Kommentator, aber Strassi hat sich das diese Saison definitiv verdient. Liebe Grüße, macht so weiter.
Dankeschön.
Ich gebe dir die Eins.
Gib mir die Eins. Und natürlich gilt die Regel, und das muss ich jetzt endlich mal klar sagen, das, was Wagner sagt, das wird gemacht.
Aber ihr sagt immer, es hat nur was mit der Antipathie gegen die Bayern zu tun. Okay, zweite Frage bitte.
Hallo, liebes 4:3-Team, hier ist der Johannes. Ich bin Fan von einem aktuellen Drittligisten. Ich werde aber nicht verraten, von welchem, weil das ansonsten ein bisschen was über die Lösung verraten könnte, meiner Quizfrage an euch. Ich möchte von euch wissen, Welche aktuelle Drittligapartie gab es dreimal in Folge in der ersten Runde des DFB-Pokals? Viel Spaß beim Raten. Bis dann, euer Johannes.
Ich glaube, Essen gegen Energie Cottbus.
Nehmen wir.
Nee, vielleicht hast du noch eine andere Idee.
Ja, ich bin bei Hansa gegen Stuttgart, aber das ist Stuttgart 2.
Ja, genau. Hansa hat gegen Stuttgart auf jeden Fall, glaube ich, dreimal hintereinander gespielt. Das stimmt auch, aber das wäre die zweite Mannschaft.
Aber vielleicht zählt das auch?
Jetzt sind unsere beiden. Also
okay. Wir nehmen das erste.
Jetzt ist das andere.
Hier ist die Antwort.
Ja, und hier kommt die Auflösung. Zunächst einmal, ich bin Rot-Weiß-Essen-Fan. Und die Partie, die es dreimal in Folge in der ersten Runde des DFB-Pokals gab und was sehr eine äußerst geringe Wahrscheinlichkeit ist, dass sowas überhaupt passiert in der ersten Runde, dass drei Saisons in Folge dieselbe Mannschaft, selbe Duell gelost wird. Es war Rot-Weiß Essen gegen Energie Cottbus. Die haben 2005, 2006 gegeneinander gespielt, also alle drei Duelle an der Hafenstraße. Das erste Duell hat Cottbus im Elfmeterschießen gewonnen, 2006, 2007. Da ist dann RW Zweitligist gewesen, weil die davor aufgestiegen sind und haben zu Hause 1-0 gegen Cottbus gewonnen, durch ein Siegtor von Stefan Lorenz. Und 2007, 2008 an der Hafenstraße, Rot-Weiß ist wieder abgestiegen, Cottbus war Erstligist sogar, da hat RW an der Hafenstraße im Elfmeterschießen gewonnen und das finale Elfmetertor im Elfmeterschießen hat ein gewisser Vincent Wagner geschossen, der jetzt mit Elversberg gerade für viel Furore sorgt. Ja, ich wünsche euch einen schönen Saisonabschluss. War ein tolle Saison mit euch. Ich höre euren Podcast immer wieder gerne und macht weiter so. Alles Gute, euer Johannes.
Vielen Dank, Johannes.
Ey, das ist ja krass. Gab es das dann schon mal irgendwie anders? Nee, also es gab es doch noch nie, oder? Das ist das einzige Mal. So drei Jahre in Folge?
Ich glaube, Stuttgart-Rostock war in 5 Jahren dreimal oder so, aber dreimal hintereinander, das war schon Wahnsinn.
Ja. Dass du das noch weißt. Unglaublich.
Wird es in der kommenden Saison nicht in der ersten Runde geben, steht jetzt schon fest.
Ganz und genau. Apropos Vincent Wagner, Elversberg, Bundesligist.
Auch ganz stark.
Vor kurzem noch bei uns gewesen, ja. Ne?
Einen haben wir noch.
Hallo, liebes 4:3-Team. Hier ist der Tom aus Schleswig-Holstein. Und nachdem ich euch beim letzten Mal gefragt habe, welche zwischenzeitlichen Tabellenführer noch den Gang in die Regionalliga antreten mussten, möchte ich euch heute folgende Frage stellen. Welche Teams standen denn innerhalb dieser Saison alles auf einem direkten Aufstiegsplatz? Gesucht sind also alle Teams, die am Ende eines gesamtgespielten Spieltages einen Platz belegt haben, der sie dazu berechtigt hätte, ohne irgendwelche Umwege den Gang in die zweite Liga anzutreten, wenn die Saison zu dem jeweiligen Zeitpunkt beendet worden wäre. Kleiner Tipp von mir, wir suchen insgesamt mit Stand nach dem 37. Spieltag 9 verschiedene Teams. Ich hoffe, dass ihr die Frage lösen könnt und gleich kommen dann auf die Auflösung.
Boah. Ja gut, praktischerweise haben wir jetzt ja die Tabellenplätzchen und können das dann hier mal hinlegen. Hier liegen jetzt also schon, klar, die offensichtlichen, machen wir es mal, Osnabrück, Cottbus, Essen, Duisburg, was haben wir jetzt hier noch?
Hoffenheim
2. Rostock war nie unter den Top 3, ne?
Nie unter den Top 3. Zu schlecht gestartet. Aachen können wir auch aus, waren auch zu schlecht gestartet. Wiesbaden
war, glaube ich, mal.
Waren die anfangs,
ja. Ich glaube, die waren am Anfang ganz gut, ne? Also die würde ich eher mal nach oben machen.
Ich glaube, war nicht Viktoria Köln auch mal ganz am Anfang?
Natürlich, der Waldhof ist schlecht gestartet.
Löwen waren immer.
60 waren nach dem zweiten oder nach dem dritten Spieltag.
Die waren auch mal oben.
Ich meine auch fast. Also Schweinkürz können wir wegmachen. Ulm war es auf keinen Fall. Was war mit Aue? Waren die am Anfang mal oder?
Nee,
ich glaube nicht.
Der Dings hatte
Stuttgart 2?
Ich habe mir Hoffenheim abgespeichert, die haben doch relativ früh auch am Tivoli gewonnen.
Die haben doch das erste Spiel gegen Havel so unentschieden und haben dann direkt rasiert am Tivoli, genau, das könnte sein. Also der Jan war nicht dabei, Ingolstadt auch nicht.
Das sind doch die 9, die wir haben.
Okay. Sind das 9? 5 oder 9?
Aber was haben wir denn da? Duisburg, Osnabrück, Cottbus, Verl, Essen,
den Rest könnt ihr jetzt aufessen hier.
Köln, Wien und die Löwen. Hier kommt die Auflösung.
So, hier einmal die Antwort. Die 9 Mannschaften wären Wien, Wiesbaden und Viktoria Köln, die an Spieltag 1 direkt Platz 1 und 2 innehatten. Wir haben den MSV Duisburg, der bekanntermaßen den Großteil der Hinrunde auf Platz 1 verbracht hat. Wir haben als Viertes die Münchner Löwen, die an Spieltag 5 unter anderem auf Tabellenplatz 2 standen. Wir haben den ersten FC Saarbrücken, der zwischen den Spieltagen 6 und 9 auf Platz 2 stand. Wir haben Energie Cottbus, die ab Mitte der Hinrunde immer mal wieder auf dem direkten Aufstiegsplatz standen. Wir haben den SC Verl, der erstmals im letzten Spiel der Hinrunde auf Platz 2 springen konnte und dann auch immer ein paar Spiele auf Platz 1 oder 2 verbringen konnte.
Wir haben Osnabrück, die bekanntermaßen ab Spieltag 26 Tabellenplatz 1 erobert haben und den dann auch nach Hause gefahren haben. Und wir haben als letztes, als neuntes Rot-Weiß Essen, die zur Mitte der Rückrunde einige Spiele auf Platz 2 standen. Ich hoffe, dass ihr euer Wissen über die Ereignisse dieser Saison ordentlich unter Beweis stellen konntet. Für meine Rostocker hat es ja leider zu keinem Zeitpunkt dieser Saison dafür gereicht, einen der direkten Aufstiegsplätze einzunehmen. Für mich geht jetzt gleich der Weg ins Stadion in Saarbrücken, um noch zu gucken, dass wir den Relegationsplatz erobern. Ihr wisst zu dem aktuellen Zeitpunkt schon mehr als ich. Deswegen, ich hoffe auf ein gutes Spiel. Ich hoffe, dass ihr einen guten Saisonabschluss hattet. Und ja, im Zweifel hören wir uns dann in der nächsten Saison wieder, würde ich behaupten.
Ja, und eine schönere Pointe kann es sich geben hinter dieser Saison. Wir haben den ersten FC Saarbrücken natürlich vergessen, weil es das Plätzchen ist hier auf dem Tisch, das Christian Straßburger vorher schon aufgegessen hat.
Das ist wirklich unfassbar.
Also
das,
Essen sollte das Thema dieser Folge werden, aber dass du damit natürlich hier unsere Bilanz ruinierst.
Aber dass wir dann auch gar nicht mehr darüber nachgedacht haben.
Ja, es war ja
aus
weg.
Aus den Augen, aus dem Sinn. Genau, also das ist wirklich Wahnsinn.
Apropos aus den Augen, aus dem Sinn. Ich bin jetzt mal weg, ne? Das ist gute Tradition, dass ich ein bisschen früher gehe. Ihr macht noch weiter. Wir sehen uns zum übernächsten Dienstag. Übernächsten Dienstag zum Abschlussessen.
Ja, ne? Und Mittwoch.
Mittwoch sehen wir uns zum SC Freiburg gucken. Und ich danke allen Hörern. Bleibt uns gewogen, ne, über die Pause.
Ciao, wir danken dir.
Tschö, tschö.
Pass auf dich auf.
Und nimm Keks mit.
Dein. Becky hat schon eben gesagt, er ist bei einem der Aufstiegsspiele zur dritten Liga mit dabei. Mhm. Da können wir ja wirklich auch jetzt nochmal Werbung für machen, dass das gezeigt wird bei Magenta Sport. Genau. Beide Partien.
Mach doch nochmal WM-Werbung. Da kann man doch als Bestandskunde.
Wollte ich gerade noch hinzufügen, dass das natürlich dann im Sommer auf uns zukommt, die Fußball-Weltmeisterschaft. Und wenn ihr schon Kunde seid bei Magenta Sport, dann könnt ihr ohne weitere Kosten alle WM-Spiele sehen bei Magenta TV. Nehmt einfach eure Login-Daten von Magenta Sport und loggt euch auf einem Magenta TV-Portal ein. Janik, hast du es auch verstanden
mittlerweile? Ja, das werde ich ausprobieren. Ich habe ja Magenta Sport Login-Daten und dann werde ich in den USA versuchen, bei Magenta TV auf einer dieser Plattformen mich da einzuladen.
Da musst du vielleicht ein VPN benutzen, je nachdem, weil ich glaube, das gilt nur dann für Deutschland, also zumindest für die Dachregion.
Da muss ich jetzt aber kurz noch eine Geschichte erzählen. Ja. Auf der Rückfahrt von Ulm am Samstag jetzt saß ich im Zug neben ganz, ganz netten Fans von Rot-Weiß Essen und einer, der wohnt in Schweden. Also ist Essen-Fan, aber ist, ich glaube, beruflich bedingt, hat sie ihn nach Schweden vertrieben und er hat gesagt, er wollte dann auch immer die Essener Spiele gucken, aber es war dann dieses Geoblocking, es ging in Schweden nicht, dann hatte er Kontakt mit Magenta Sport oder mit Telekom oder mit wem auch immer und die haben das für ihn dann möglich gemacht, dass er in Schweden Magenta Sport gucken kann und RWE gucken kann.
Das ist jetzt nicht wahr.
Ja.
Das ist Kundenbetreuung.
Das ist ja Wahnsinn. Ja.
Das muss man auch mal lobend erwähnen, oder nicht?
Krass. Sensationelle Geschichte. Wir freuen uns auf die WM, wir freuen uns auf die Aufstiegsspiele, wir freuen uns natürlich auch auf die Relegation, beobachten dann Essen. Das läuft bei Sky, das ist befreundeter Sender. Freitag und Dienstag ist es dann, glaube ich, das Rückspiel. Ja.
Und dann geht ja auch irgendwann die dritte Liga wieder los. Ich glaube, diesen Termin sollte man sich auch schon mal...
Ich habe jetzt schon den Termin für die Media Days, wo ich wirklich... Da habe ich vor ein paar Tagen drüber nachgedacht, die Media Days, das machen wir jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und diesmal treffe ich nicht auf Erzgebirge Aue. Nicht auf...
Stefaniak.
Nee. Auf ja, Mendel. Doch, der war... auf Martin Mendel. Der war immer dabei. Der war die ganze Zeit, saß er da immer. Das ist auch... Aber ich freue mich auf alles, das, was da neu kommt.
Und die neue Saison dann am 7. August mit dem Eröffnungsspiel.
Fortuna Köln
gegen Fortuna Düsseldorf.
Düsseldorf, kommentiert von Yannick Bakic.
Ich glaube, mein Tipp ist, dass Hansa Rostock das Eröffnungsspiel bekommt.
Düsseldorf gegen Rostock könnte man ja vielleicht auch machen.
Schauen wir mal. Wir wissen es nicht.
Gut, das war's. Ich glaube, wir sollten uns nochmal bedanken am Ende dieser Folge, vor allem bei allen Kollegen, die auch so im Hintergrund arbeiten. Manuel Fischer, Thomas Linder,
Felix.
Genau, deswegen einen großen Dank geht einfach mal an die Leute, die man einfach nie hört und nie sieht. Das finde ich ganz wichtig.
Teilweise auch zu Recht.
Und ich hoffe, dass wir dann eine gute Sommerpause haben.
Ja, und dann hoffen wir, dass wir auch weitermachen können mit dem Podcast. Das steht noch nicht fest. Also wir haben noch keinen Go, oder? Deswegen war es vielleicht die letzte Folge aller Zeiten.
Wer weiß das schon. Wenn ihr wollt, dass es weitergeht, ruft bei der Telekom-Kunden-Hotline ein.
Gerne auch aus Schweden.
Vielleicht machen die das dann möglich.
Dann ruft er an und sagt, ich hätte gerne Magenta in Schweden. Ja, alles klar, machen wir. Diesen Kundenservice, mittlerweile rede ich nur noch mit irgendwelchen Chatbots. Aber die Telekom ist noch Mensch geblieben. So.
Ein schöneres Schlusswort könnte es nicht geben. Wir bedanken uns auch bei euch allen, die uns immer so fleißig zuhören und die auch hier Input geben mit den Fragen und mit Feedback. Und da kommt immer ganz viel. Wir können das immer gar nicht alles vorlesen und einspielen. Bleibt uns treu, wenn es weitergehen sollte. Wir freuen uns auf euch, auf die neue Saison.
Hört doch jetzt mal auf, um der Scheiße da durchzusagen. Cottbus ist Zweitligist!
Der Wahnsinn. Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen.